Das ist so schön.
Ich bin wie ein Säugling, werde immer neu geboren zu jeder Folge. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Too Old, Too Die Young mit...
Nein, Kultur über und unter der Gürtellinie. Aber das kannst du nicht wissen. Das ist erst die 380. Folge.
Mit Tatjana Berlin, Barbie Breakout und Paul Schulz. Einen wunderschönen guten Tag allerseits.
Oder so.
Wir haben es heute mal ganz anders gemacht,
Tatjana. Ganz anders. Das bringt mich auch total raus.
Ja, wir sind schuld.
Ja.
Das tut mir leid. Leute, wie schön wieder zusammen zu sitzen, ne? Mit euch.
Ja, es ist jedes Mal wieder ein kleines Fest.
Als wäre es gestern gewesen.
Ja. Ich hoffe, es ist für unsere wachsende Zuhörerschaft.
Mhm. Ja.
Kann man davon sagen?
Ja. Wir hatten ein tolles Jahr.
Ja.
Also einen herzlichen Dank an alle da draußen.
Ja. Stimmt, wir haben noch gar nicht über unser Spotify-Rap geredet.
So, wir müssen kurz über unser Spotify-Rap reden, weil wir sind selber komplett geflasht, müssen wir schon mal sagen.
Und man wird auch angesprochen, hört mal, ihr seid ja ganz schön oben in den Charts. Und ich so, was? Ja, die Leute kriegen es mit.
Ja, also es wird ja viel geflucht immer über Spotify Rap, ne? Die Leute, die es nicht teilen, sind dann immer, nervt alle. Aber man kriegt ja, wenn man selber Creator ist, bei Spotify kriegt man eben nochmal ein eigenes Rap zu seiner Performance über das Jahr verteilt.
Das Rap ist übrigens die Statistik.
Ja, wie viele Leute man dazu gewonnen hat, wie oft man gehört wurde, in welchen Ländern man gehört wurde und so. Und ganz toll, wo habe ich es denn? Wir haben...
In Namibia haben wir auf jeden Fall auch Hörer. Hallo, genau. Schöne Grüße nach Namibia.
Ja, wir waren unter den Podcasts, unter den 5% am meistgeteilten Podcasts weltweit.
Which is sick.
Das hat mir die Schuhe ausgezogen. Ja. Das hat mir wirklich die Schuhe ausgezogen. Also ich nehme mal an, da sind sehr viele drunter, wie unter den 0,1% der bestperformsten Leute bei OnlyFans. Aber
wir müssen da so eine Zahl, wo ich dachte, aussieht. Das ist doch schön.
Okay. Ja. Also anscheinend werden wir viel geteilt. Das ist sehr schön. Vielen Dank euch.
Genau. Und an dieser Stelle dann auch herzlichen Dank, dass ihr so viel geteilt werden. Ihr dürft das gerne weitermachen. Mhm. Wir wollen das ja jetzt immer am Anfang sagen der Folge.
Ja.
Und ihr dürft uns auch gerne weiter schöne Dinge schicken. Barbie hat sich zum Beispiel sehr über ein Buch gefreut, das
genau,
sie bekommen
Kevin hat.
Genau,
Kevin hat mir ein wunderschönes, eine Graphic Novel zum letzten Einhorn geschickt, weil ihn die Folge so berührt hat. Voll schön.
Ja.
Und Christian hat uns sogar Geld gespendet. Christian, du bist ein riesengroßer Schatz. You know who you are.
Und es ist so nötig für überflüssige Luxusgegenstände. Vielen Dank.
Ja. Na, das hilft uns weiterzumachen, weil das kostet ja auch alles Geld.
Ja, genau. Barbie nimmt das hier in ihre Infrastruktur. Wir sitzen hier ja in einem privaten Studio und kriegen gar nichts dafür, dass wir es hier machen. Insofern ist es super.
Genau.
Ja. Also wir kriegen natürlich viel, das, was wir natürlich bekommen,
ich mein, materiell.
Ist eure Liebe und eure Zuneigung und eure Begeisterung. Und das freut uns natürlich total. Die könnt ihr uns auch weiter mitteilen unter tooldtodayoungpodcast@gmail.com.
Okay, jetzt nochmal mit Punkten.
Fast stolperfrei.
Ja. Aber ich werde fertig gemacht, wenn ich das Intro nicht kann.
Zum 100. Mal.
Okay.
Ja, Tatjana, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Möchtest du bitte nochmal?
Ja, irgendwas mit too old.
Alte Säcke machen es laut.
Genau, alte Säcke machen das Mund auf und zu.
Alter, sag es jetzt eine Bezeichnung, die mich sensibilisiert. Wir sagen nicht, warum.
Wir dürfen nicht sagen, warum.
Wir dürfen nicht sagen, warum.
Tatjana hat aus einem Schlag aus ihrem Privatleben erzählt, der so unjugendfrei ist, dass wir ihn hier leider nicht on air performen dürfen.
Aber wir reden heute noch über Ausschabungen.
Also wir reden noch über Ausschabungen und über diverse andere Dinge. Das, worüber wir eigentlich sprechen in der heutigen Folge, ist die größte deutsche Diva außer Marlene Dietrich.
Sie hat sich gerne die letzte große deutsche Diva genannt. Und das
bisher ist auch keine nachgekommen, weil diese Fischer können wir ja nicht zählen.
Wer?
Nein, eben, die.
Ach so.
Frau Fischer-Preis, nein.
Wir haben keine andere Frau von diesem Format und wir reden natürlich von unserer Ur-Berlinerin, der in Ulm geboren ist, Hildegard Knef.
Genau. Wir haben ja schon ein paar Folgen zu singulären Themen und Menschen gemacht, zum Beispiel zu Almodovar und zu Cher und zu Marlene.
Marlene.
Und ich habe wieder Cher gesagt, Marlene. Barbie is not amused. So,
die arme Cher übrigens.
So, Chers Mama ist gestorben, unser herzliches Beileid an dieser Stelle.
Wobei, ist auch dann gut.
Empathie.
96 ja. darf man sterben.
Ja, ja, man ja. darf.
Man darf immer sterben. Man darf immer sterben. Aber ich finde, wenn sich meine Tochter gerade einen 30 Jahre jüngeren Liebhaber zugelegt hat, dann sterbe ich nicht. Das finde ich
unheimlich. Oder ich sterbe dann gerade, weil ich weiß, es wird richtig bitterböse enden mit dem. Das ist doch so eine Samenschleuder. Die ist doch schon bekannt da in Amerika, diese.
Der Böse. Ist kein unbeschriebenes Blatt, ja, aber
ja, wir also ich glaube,
Cher auch mal zutrauen, dass sie ein bisschen Menschenkenntnis
hat. Nein, ich die glaube, Verzweiflung an der 76-Jährigen ist noch größer als deine.
Zu unserer großen griechischstämmigen Ikone kann man nur so viel sagen. Nach Cher kann man jetzt so viel Samen schleudern, wie man irgendwie will, da passiert nichts mehr.
Ja, das stimmt. Apropos Ausschabung, aber das kommt man
noch später. Girls. Okay, wir sind noch nicht.
Nein. Wir wollen über Weihnachten
wir sind
reden,
noch keine 10 Minuten,
Weihnachtsstimmung.
Wir sind noch keine 10 Minuten drin und wir haben schon wieder drei Hörerinnen verloren, die sich weggeekelt haben.
Ja. So. Aber 30 gewonnen. Hi.
Wow. So. Wollten wir über Weihnachten reden? Nee, du hattest doch eine andere Idee, die ich jetzt vergessen habe.
Wir wollten lustige Geschichten über Schnee erzählen.
Ach, Schnee.
Ja. Schnee jeder Art.
Habe ich jetzt gar nichts vorbereitet.
Nee, und darf ich kurz sagen, dass es bitte bei mir jetzt gar nicht.
Kannst du auch nicht erzählen.
Ich kann da nichts zu erzählen. Nee, einfach nur, weil ich null Erfahrung habe.
Du hast noch nie gekokst?
Nee, ehrlich jetzt, noch nie. Also wirklich, noch nie. Ich habe noch nie irgendwas anderes genommen als mit 17 einmal Cannabis und in Thailand einmal Pilze. Cannabis
nimmt man übrigens nicht.
Ja gut, aber du weißt, was Cannabis ich meine. Genommen. Und das war's. Also ich habe wirklich keinerlei Erfahrung.
Ein Schuss LSD in den Tee.
Ich würde aber so gerne mal wieder Pilze und oder
Stromgitarre geraucht.
Aber ich habe noch
nie. Wow.
Ja.
Dad Jokes.
Insofern bin ich raus.
Okay, super, das ist unsere lustige Einführungsrunde gewesen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Ja, gut. Genau.
Doch Weihnachtsgeschichten?
Vielleicht doch. Wir erzählen, weil ja Weihnachten bald ist.
Ja, für die Leute von
euch. Erzählen wir fröhliche Weihnachtsgeschichten.
Genau. Ja, so ein bisschen.
Die schlimmsten.
Tatjana, fang mal an.
Ich habe natürlich überhaupt keine lustige Weihnachtsgeschichte, weil mein Weihnachten ist wann bin ich geboren? Also sagen wir mal, seit den frühen 70er Jahren ist mein Weihnachten immer gleich, bis heute. Das Einzige, was verändert ist, ich muss seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr Blockflöte spielen.
Seit 15 Jahren erst.
Also Tatjana hat mit Ende 13 aufgehört, Blockflöte zu spielen.
Und ansonsten ist es immer so, dass wenn ich Weihnachten in mein Elternhaus komme, ich bin mit 17 ausgezogen.
Du bist so einer blöden Blockflöte.
Ja, es ist so schlimm,
was
es zu erzählen.
Was spielst du denn da eigentlich?
Stille Nacht.
Nee, ihr Kinderlein kommt und Stille Nacht, ja. Und es ist wirklich, wirklich so, dass seitdem ich lebe, ist dieser Ablauf so ritualisiert, dass nichts geändert werden darf. Das heißt also, ich komme jetzt ja auch zu meinen Eltern dann mit Koffer 2 Tage vorher, je nachdem, oder einen Tag vorher. Und dann darf ich nicht ins Wohnzimmer, weil da ja schon der geschmückte Baum steht. Ja. Das heißt, ich muss also 2 Tage in meinem alten Kinderzimmer warten im Prinzip. Und am Heiligen Abend um 4 Uhr, läutet aus dem Wohnzimmer ein Glöckchen.
Dann ist das Christkind da
immer
gewesen.
Dasselbe Glöckchen. Ja. Und ich komme rein und dann läuft also Klassik Weihnachtsmusik und der Baum ist natürlich mit echt Bienenwachskerzen, nicht die normalen Wachskerzen, Bienenwachskerzen angezündet und das ist bei meinen Eltern, die inzwischen weit über Chers Alter sind, auch schon ein Akt der Gefahr, den überhaupt anzuzünden, geschweige denn alles. Und dann kommst du also rein und musst erstmal den Baum bewundern und natürlich die Christkindl-Kapelle und was da alles auf dem Fensterbrett rumsteht und die Adventszweige und alles nadelt da rum.
Diese geschnitzten
Adventszweige,
die sich so drehen
ja,
mit dem
Lampen. Ja, so Korkenzieher, Haselnuss, Gedöns und so. Und das musst du alles denn. Und dann wird erstmal Kaffee getrunken und dann darf man das Geschenk auspacken. Inzwischen ist es ja nur noch ein Umschlag. Ein Glück gibt es keine Geschenke mehr.
Bargeld lacht?
Ja.
Okay.
Und eine Packung Aldi-Trüffel, das ist immer, seit 100 Jahren sitzen da die, aber die mag ich gerne, insofern weiß sie das. Und
wie norddeutsch sie auf einmal wird, immer.
Und das ist, und dann wird irgendwie Kaffee getrunken und dann wird auch sofort nahtlos Abendbrot gegessen, in dem Sinne, dass es immer Fondue gibt, immer.
Fleisch oder Käse?
Fleisch.
Okay.
Und das ist dann der
mit
Heilige
mit demselben
Abend.
Öl seit 10 Jahren.
Ja, es ist immer dasselbe.
Soll man ja nicht wegkippen,
es ist
ne?
ja schön, ich sag ja, inzwischen ist es ja schon Es gab ungefähr so 25 Jahre, wo ich es relativ ereignislos fand. Aber inzwischen denke ich jedes Jahr, was man noch hat in diesem, irgendwann werde ich es vermissen, dass es nicht mehr so ist. Insofern ist es schön, dass es noch so ist. Aber es ist so unfassbar gleich immer der Ablauf. Und es darf nichts schief gehen. Es muss immer so sein. Ja, ganz rührend, aber auch irgendwie ein bisschen spooky.
Bisschen Stepford Christmas.
Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen.
Na,
ja.
Also ist, Teile davon erinnern mich daran, wie das bei uns früher war, wenn wir bei meiner, weil geschiedene Eltern und so, dann bei, immer bei verschiedenen Leuten. Und bei meiner mütterlichen Großmutter, bei der Omi, gab es dann auch immer diese Rituale. Also es gab auch, wir mussten draußen warten, dann gibt's das Glöckchen, dann war das Christkind nämlich da,
ja.
Dann können wir rein.
Ja.
Dann gibt's erstmal, läuft immer das gleiche Lied, irgendeine schammelige, alte, schrabbelige Schallplatte.
Der Dresdner Kreuz.
Genau, irgendein Chor.
Ja.
Jesus ist tot.
Ja. Wenn sie wenigstens Vicky spielen würde, aber nein.
Da ist das andere Fest.
Und dann wird sich gesetzt, dann war es immer extremes Konsumweihnachten. Also die Kinder haben immer so Playmobil-Burgen und Lego und was weiß ich nicht alles bekommen und so. Und Sitzordnung war auch immer die gleiche. Wir mussten immer an den gleichen Plätzen sitzen. Und
Geschirr ist immer das gleiche.
Ja, natürlich. Das Blau-Weiße von Dingens. Ja. Genau. Oh. Und mein Highlight war über Jahre meine unfassbar bösartige Urgroßmutter, die Anni Mutsch, die war ja wirklich ein Monsterbesen. Die war auch eine alte Nazi-Uschi, die sich auch, also das bis zu ihrem Tod, fand sie das nicht schlimm. Und so, wir sind oft aneinander geraten deswegen, aber mich mochte sie und alle anderen mochte sie nicht. Und das hat sie alle anderen auch spüren lassen. Vor allem ihre Tochter, mit der sie im selben Haus wohnte. Die hat es immer abbekommen.
Ach, das hört sich gut
an. Ja, es war sehr lustig. Also von so einer Loriot-Perspektive oder so Tati Danielle oder so war das immer sehr lustig. Ich wusste es als Kind noch nicht so ganz zu schätzen, wie ich das heute retrospektiv zu schätzen weiß. Aber die Highlights waren immer ihre Geschenke, ich habe schöne Sachen bekommen, mein Bruder auch manchmal. Aber vor allem ihre Tochter hat abgelaufenes Essen bekommen, abgelaufene Kosmetik, Sachen, die sie einfach nicht mehr wollte. Und dann so die letzten Jahre hat sie einfach immer die Geschenke vom Vorjahr, hat sie auf den Haufen bei sich im Geschenkeschrank geworfen und hat die genauso verpackt, wie sie waren, dann zurückgeschenkt.
Oh.
Weil sie nicht mehr, die hat es nicht mehr gerafft, glaube ich.
Well, it's hard to re-give.
Aber das war dann halt echt immer sau lustig, wenn dann irgendwie meine Mutter und meine Oma beide da saßen und so das Ding aufgemacht haben, sich beide angucken, so, hast du auch dein Geschenk vom letzten Jahr? Sie so, Und dann so, Dankeschön, das ist aber nett. Und sie so, ja, ist egal. Wann gibt's Essen? Ja, es war dysfunktionales Weihnachten immer, alles unter der Prämisse von diesem, wir halten die Tradition aufrecht, das muss das Christkind und wir sind christlich und das ist alles total schön und Harmonie. Zum Essen gab es dann immer das berühmte Hackfleischsößchen mit dem Gurkensalat, das es ja auch noch auf meiner Website gibt. Ich habe euch das, weil ihr das letztes Jahr so spannend fandet, habe ich das Rezept online gestellt, das steht da immer noch, ich kann den Link in die Shownotes packen. Das ist köstlich, kein traditionelles Weihnachtsessen, aber muss man gegessen haben. Ja, das waren die lustigsten Weihnachten. Manchmal war noch meine Tante dabei, die dann meine Oma mit dem F-Wort bedacht hat, geifernd, schreiend und dann rausrannte und
mit dem V-Wort oder mit dem F-Wort?
Es schreibt sich mit F insofern.
Ich würde auch sagen F-Wort. Mit F.
Schreibt es sich mit F?
Ja.
Es
schreibt sich mit F. Aber sag mal, da fällt mir ein, dass eins der schlimmen Gefühle, die aufkommen Heiligabend, das war immer, wenn ich Geschenke gekriegt habe, wo ich im Nachhinein weiß oder ahne, dass mein Vater damit versucht hat, mich zur Hete zu machen. Also
meinetwegen,
statt der Puppe.
Eine Armbrust.
Statt der Puppe, die ich mir gewünscht habe.
Durch diese helle Gasse muss er kommen.
Ein What? Fahrrad oder eine Minitrix-Anlage, die heute noch übrigens, wenn eine Minitrix-Anlage, so eine kleine elektrische Eisenbahn.
Ah.
Aber die teure, die gute. Wer die noch kaufen will von mir für teuer Geld, ist ein Sammlerstück
bestimmt. 12 davon auf dem
Boden. Ich habe die alle da noch rumliegen. Ich habe das nie aufgebaut, das Ding. Und mein Vater immer so mit, okay.
Ist also brandneu, noch nicht gebraucht?
Ja, genau. Seit 1978 liegt es im Schrank.
Vintage,
genau.
So alt wie 44
und solche
Jahre
Geschenke,
alt.
Wo ich im Nachhinein denke, wenn ich mir doch immer eigentlich eine Puppe gewünscht habe und immer so Techniksachen gekriegt habe, ist das ja eigentlich ein Zeichen.
Of course.
Ne?
Naja,
oh,
klar.
Oh, wie schrecklich eigentlich.
Ja. Ich verstehe ja diese das Logik dahinter auch nicht. Jungs, die ein Mädchen zu Weihnachten wollen, sollte man doch annehmen, dass sie eigentlich heterosexuell sind. Also ich verstehe die soziologische Logik dahinter nicht. Man
Nein, du wolltest immer
hat
etwas
ja keine
Weiches
gewünscht,
haben.
Ja, das war ja, das
keine
aufblasbare
Doll. Nein, das war einfach, dass du dich nicht identifiziert hast mit dieser Fußballtechnik. Ich hatte, glaube ich, 10 Fußbälle geschenkt gekriegt in meinem Jugendkindleben und nicht einen wollte ich davon haben. Warum?
Nee, das haben sie bei mir irgendwann aufgegeben. Also die haben mir schon noch dann so Carrera,
so
Autobahnen
so
und so Scheiß haben sie mir geschenkt.
Technikkasten.
Ja, aber also ich habe schon auch auch mein, ich habe ja Mädchenmasters, hieß das bei uns, She-Ra. Ich habe schon auch She-Ra bekommen und Regina Regenbogen und so, die ja, Sachen, die ich mir gewünscht hatte.
Ich nicht. Honey und Nanny habe ich meiner Schwester geklaut.
Ich kann gar nicht mit so lustigen Weihnachtsgeschenken, also das, wo ich in den letzten 15 Jahren am meisten gelacht habe an Weihnachten, war, mein Neffe war 3 und seine Leidenschaft war nicht Geschenke, sondern Geschenke auspacken.
Von allen.
Und zwar, es ging überhaupt nicht um das, was er da ausgepackt hat, sondern es ging nur darum, dass er seine
zu
viel vorhandenen Energien, ja, da, er hat einfach Geschenke ausgepackt, wie 3-Jähriger es tun. Er hat einfach alles zerfetzt, was nicht geschenkt war. Und dann hat er neben sich einen zerrupften Papierhaufen liegen, der größer war als er selbst und war zutiefst enttäuscht, dass nichts mehr auszupacken gab. Und dann haben wir alle versucht zu sagen, ja, aber Baby, irgendwie guck doch mal, was du alles bekommen hast. Auspacken! Triggerfall! So, und dann, also...
Dem winkt eine gute Zukunft auf den
Recycle-Hof. Die andere Lieblingsweihnachtsgeschichte ist, wir gehen Weihnachten immer traditionell ins Konzert in meiner Familie. Und als mein Vater noch lebte, tat meine Mutter und mein Vater das auch gerne mal allein. Und irgendwann sind sie zu Weihnachten ins Konzert und standen dann vor dem Gewandhaus und merkten, das Konzert war überhaupt nicht im Gewandhaus, das Konzert war in der Philharmonie. Dafür war es aber schon viel zu spät. Also, was haben sie getan? Sie sind auf den Weihnachtsmarkt gegangen, haben sich zugezogen, aber so richtig, und waren dann so breit, dass sie nicht mehr nach Hause fahren konnten und nach einem Hotel übernachten. Und so, meine Mutter schwärmt heute noch von diesem Abend. Das muss wirklich sehr schön gewesen sein.
Ja, gute Nacht im Hotel. Also, kann mal eine Ehre retten.
So,
ja, es ist schon alles schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Die Erwartung, die man selber hat, die Erwartung, die die anderen haben, und alles in 2 Tagen irgendwie harmonisch hinzukriegen, ist schon nicht ohne. Also,
naja, ich kriege das jetzt mit in meinem Freundeskreis. Viele Leute, die halt noch so nach Hause fahren, ne, für die ist das immer noch ein Riesending, ja, weil jetzt so Verantwortung und diesmal Kevin kocht das erste Mal für seine Family, so, weil er irgendwie letztes Jahr mit dem Essen so unzufrieden war. Dann haben sie alle gesagt, ja, wenn du hier rummäkelst, dann machst du mal selber. Und er so, Barbie, wie macht man eine Weihnachtsgans? So,
ganz vorsichtig. Ja. Wie ein Truthahn, nur ein bisschen anders.
Musst du das auch googeln, bin ich so die Gans-Expertin. Aber ja, und für viele, also ich habe irgendwann versucht, dass so das, was ich so erinnere, das, was so schön war, diese Harmonie und dieses ein bisschen Magische, ne, dass man nicht so richtig weiß und so, aber halt auch diese Tradition, diese Rituale, das irgendwie hier in meinen Berliner Alltag zu retten. Und also das ist von mäßigem Erfolg gekrönt gewesen bisher. Wir kriegen es, also lecker Essen kriegen wir immerhin, aber
ja, ich habe den Baum
hier auch vermisst. Dass das so besinnlich wird, wird es halt eher.
Ich habe einen Baum bei mir stehen, immerhin.
Echt? Na, ich habe nur so einen Plastikbaum.
Ja, ich auch.
Ich habe einen untraditionellen Weihnachtsbaum. Es gibt so eine, wie heißen diese italienischen spitz zulaufenden Bäume?
Pinien,
genau. Ich habe eine kleine Pinie gerettet vor 3 Jahren.
Oh, das
da
ist aber
da
schön.
War sie irgendwie so 2 Hände hoch und jetzt ist sie halb so hoch wie ich und steht den Sommer über auf meinem Balkon und zu Winter kommt sie dann rein und wird ein bisschen
das
beschmückt.
Die Pinie. Das ist süß.
Ja. Und dann darf sie nach 3 Wochen wieder raus und das ist auch schön für sie.
Paul Schulz in Mein Freund der Baum.
Ja. Genau, Mein Freund der Baum ist rot. Ja.
So. Das ist schön.
Ja. Fertig mit Weihnachten?
Naja, absolut. Wir fangen ja jetzt erst richtig an mit einem
mit
Weihnachtsgeschenk, mit einem Christkind sozusagen, mit einer, wann geboren?
Nicht ganz Christkind.
25. So Februar,
oder? Die junge Frau, über die wir heute reden, ist nicht mehr jung, weil tot, wurde aber am 28. Dezember, also einen Tag nach mir oder Marlene Dietrich, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten möchte.
Ist ja dasselbe eigentlich,
ja,
ehrlich
gesagt. Alle gleich, so, alle ein super Jahr.
Beine bis zum Hals. wurde am 28. Dezember 1925 geboren und zwar, wie man jetzt annehmen könnte, nicht in Berlin, obwohl sie als eine der wirklich berühmten Urberlinerinnen gilt, sondern in Ulm. So, das ist so, aber Madame wuchs nicht in Ulm auf, sondern verbrachte in Ulm genau 4 Wochen und wurde dann in die Berliner Innenstadt verfrachtet.
Und fuhr auch nie wieder in ihrem Leben nach Ulm.
Und war jedenfalls laut Eigenaussage nie wieder in ihrem Leben in Ulm, was schwer, vielleicht konnte sie sich auch nicht erinnern, who knows.
Ja.
So ausgiebige Konzerttourneen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Madame nie in Ulm aufgetreten ist.
Nee,
Ich war auch noch nie
in Ulm. Also
jedenfalls, insofern. Die Gute hieß Hildegard Frieda Albertine Knef.
Das machte man damals so. Meine Oma hatte auch so 12 Vornamen.
So, Albertina heißt meine Mutter auch mit zweiten, dritten Vornamen.
Berühmt geworden ist sie aber als Hilde Knef oder im Ausland als Hildegard Neff.
Neff.
So, weil der Ausländer an sich ja kein K sprechen kann, wie wir wissen. Außer es geht um
Der Ausländer an sich kann kein K. Aber
wie kann der denn Hildegard aussprechen?
Der KKK freut sich in Amerika. Genau,
ich wollte gerade sagen, der KKK und der Kommunismus freut
sich. Ich finde Hildegard viel schwieriger als Knef. Für einen Amerikaner jetzt.
Naja, aber
Hildegard
Neff. Ja. Und das war dann mal, also Hildegard war jetzt schon exotisch genug.
Ja, ich glaube auch.
Das reicht dann auch mal. Neff. Und dann muss man da irgendwas haben, was man eleganter aussprechen kann. Komischerweise Neff mit zwei F. Also
ich habe eine Freundin, die so heißt mit Nachnamen, Amerikanerin. Die heißt tatsächlich Neff. Ist nicht verwandt, aber ja, ist ein Name, der da wohl gängig ist, vielleicht so ein bisschen. Ja.
Das wissen die besser.
Also, bis Hildegarde nach Amerika kam, dauerte es aber noch eine Weile, weil sie wurde nach Schöneberg verfrachtet in die Sedanstraße, wo sie aufwuchs im Winter und im Sommer bei ihrem Opa.
Opa hatte eine Datsche, ne?
Opa hatte eine Datsche in Buko, glaube ich. Und da verbrachte Frau Knef, als sie klein war, ihre Sommer und legte, glaube ich, den Grund so und kriegte jede Menge ungewaschenes Obst und legte, glaube ich, den Grundstein für ihre Darmerkrankungen im späteren Leben.
Ja, oder auch für ihre Resilienz. Krankheiten zu überleben, weil sie doch viel Matsch gefressen hat da in der Kindheit. Insofern hat die da doch ein gesundes Gerüst.
Jedenfalls, so. Papa starb dann relativ früh, peinlicherweise an Syphilis.
Nach 6 Monaten schon, oder? Ganz früh. Sie ist ohne Vater aufgewachsen.
Sie ist ohne Vater aufgewachsen, aber mit einer sehr straffen Mutter, glaube ich.
Ja.
Mama ging immer arbeiten und Hilde blieb bei Oma und Opa. Oma und Opa waren nicht das glücklichste Paar. Opa hat sie sehr geliebt und Oma war leider nicht in Opa verliebt und hatte Angst vor ihm. Das war keine gute Beziehungsgrundlage. Aber Hilde war ein relativ frohes und glückliches Kind, bis Mama wieder heiratete.
Mit 7.
Mit 7 heiratete Mama erneut einen Schuhfabrikanten. Wobei, der hatte 2 Schuhläden und ein bisschen und nannte sich selber Lederfabrikant, also whatever.
Und wir waren alle groß in der
Industrie. So, er war nicht reich. Das ging dann eine Weile, aber auch nicht gut. Und Mama kaufte dann irgendwie, als Hilde musste dann auch immer in der Schuhmacherei aushelfen und fand das an sich ganz geil, bis auf den Kontakt mit den Leuten, das fand sie nicht so geil. Hilde war ein schlaues, belesenes und relativ stilles Kind und hatte relativ früh eine sehr wahrnehmbare Begabung, nämlich mit dem Zeichenstift, was dazu führte, dass sie noch als junger Teenager ein Stipendium bekam und ihre erste Ausbildung dann an der Kunstakademie stattfand. Dann
ganz kurz,
ja.
Während des Krieges. Man muss sich vorstellen, dass da eine Infrastruktur noch wie heute in Kiew, irgendwas scheint noch existiert zu haben, dass sie da hingehen konnte und das machen konnte. Ist ja schon toll.
Dazu kommen wir gleich noch. Als der Krieg begann, war Hilde 14. Also das heißt, die 6 Jahre Krieg, die in Deutschland stattgefunden haben, hat sie so richtig mit voller Wucht mitbekommen und in der Zeit nicht nur eine Kunstausbildung gemacht, sondern dann auch nach 1,5 Jahren auf der Kunstakademie hat sie gemerkt, ist nicht so meins. Gibt verschiedene Versionen. In den früheren Interviews sagt sie immer, sie hat die Einsamkeit beim Malen nicht ausgehalten.
Das sagt sie später auch noch.
Und in den späteren Versionen sagt sie dann wahrscheinlich ehrlicher, sie hat begriffen, ist vielleicht doch keine so grandiose Begabung, die ich hier habe, mache ich mal was anderes.
Schwankt ja auch zwischen, also offiziell war sie ja, glaube ich, Trickzeichnerin und sie in späteren Interviews erzählt sie dann, sie war Malerin. Und
naja, sie ist ausgebildet worden, ist sie in der Trickfilmabteilung der UFA, also das ist schon richtig, aber die haben da alle möglichen Techniken gelernt. Sie hat immer mal wieder in ihrem relativ langen Leben gemalt, allerdings nie wieder so intensiv wie zur damaligen Zeit, weil als sie bisschen älter als 16 war, beschloss sie dann, sie macht jetzt was anderes.
Ja, die war schon in der UFA insofern.
So, sie war ja in der UFA und hat wahrscheinlich, sie wird jetzt Schauspielerin.
Ja.
So, dann begab sie sich zu einer jungen Frau, die hieß Else Bongers und bildete damals den UFA-Nachwuchs aus und die sagte, warum wollen sie...
Chefin von der UFA oder so, ne? Die war ja relativ hostier.
Genau, die war ein relativ hostier, aber auch für die Ausbildung des UFA-Nachwuchses verantwortlich. Und die sagte halt, warum wollen sie denn Schauspielerin werden, liebes Kind? Und dann sagte Hilde den, wie ich finde, für einen 16-jährigen famosen Satz, ich glaube, ich bin begabt. Ich glaube, ich bin begabt. So, das fand Frau Bongers auch und machte dann Probeaufnahmen mit ihr, die dazu führten, dass Hilde ausgebildet wurde. Jetzt schließt sich mein biografischer Kreis mit Hilde, weil die... Ich höre mich gerade nicht mehr. Warum ist das so?
Ich höre dich super.
Super. Jetzt höre ich mich auch wieder. Ja. Weil der Ufer nach, die Ufer war ausgebombt in Berlin dann irgendwann und verlegte sich in ein kleines Dorf am Berliner Stadtrand, das Woltersdorf hieß. Da gab es ein noch nicht, damals nicht mehr in Betrieb seiendes bonfortunöses Anwesen am See. Das hieß Bellevue und war eigentlich so ein Kind- und Kegel-Ausflugsort für Berlinerinnen gewesen. Und jedenfalls in dieses große Gebäude mit diversen Seelen wurde der Ufernachwuchs verlegt und fiel der Ufer und da wurde dann ausgebildet. Ich bin in Woltersdorf groß geworden.
Oh. So.
Und das Bellevue gibt es nicht mehr. Das Bellevue ist vor ungefähr 20 Jahren, also nach der Wende, schon abgerissen worden und durch einen bonfortunösen Neubau irgendeines Westdeutschen ersetzt worden. Und aber man kann, wenn man will, kann man da noch hingehen und das Grundstück angucken, auf dem Hilde ausgebildet worden ist. Jedenfalls, Woltersdorf war.
Das so, will nur Gabi Tupper.
Woltersdorf war so ein, war so ein, war so ein Villenvorort, war es dann im Osten nicht, weil gab wenig Villenbesitzer. Woltersdorf hat aber immer noch die zweitälteste noch betriebene Straßenbahn in ganz Deutschland.
Mensch, was also du
von,
alles weißt.
Von Rahnsdorf aus kann man mit einem richtig ollen Vehikel an die Woltersdorfer Schleuse fahren. Dauert auch nur charmante, ich sag jetzt mal 17 oder 18 Minuten, ist keine lange Strecke. Und kann da aussteigen und da ist Hilde auch jeden Tag hingefahren. Die Familiensituation während des Krieges und während ihrer Ausbildung war nicht so ganz einfach, weil Mama musste irgendwo arbeiten und verscholl dann irgendwann. Opa wohnte irgendwann, nachdem ihre Großmutter gestorben war, kurzfristig alleine und dann mit Tante Frieda in einer Schöneberger Wohnung, die Hilde nicht mochte. Und Hilde wollte jetzt aber eigentlich ein Star werden. Das wusste sie schon relativ früh, weil ihr auch genug Leute gesagt hatten, dass sie schön und begabt ist. Beides stimmte auch. Und sie war aber zusätzlich mit einem meiner Meinung nach markerschütternden Selbstbewusstsein gesegnet, schon als junges Wesen. Was dazu geführt hat, dass sie in ihrem Leben mehrere schwere Fehler gemacht hat, aber dazu später mehr. Jedenfalls wurde so dann, es wurde ihr gesagt, dass es mit dem Sprachunterricht so ein bisschen schwierig ist, weil sie so einen angeborenen S-Fehler hatte. Das hört man besonders auf ihren späten Platten, wenn, das, wenn das Gebiss dann so ein bisschen bebt.
Das haben sie alle singt. Gehabt.
Leiser hat das heute noch.
So, ja, jedenfalls, Brigitte Mira alle. Jedenfalls drehte Hilde schon während des Krieges in den Jahren 44 und 45 ihre ersten drei Filme für die UFA in Nebenrollen. War dann, als der Krieg, also dann irgendwie, long story very short, das kann man alles in ihrer fantastischen Autobiografie Der geschenkte Gaul nachlesen, das immer noch bestverkaufte Buch einer deutschen Autorin seit dem Zweiten Weltkrieg. Also international wie national. Das Buch war ein rasender Bestseller, wurde in 17 Sprachen übersetzt und verkaufte sich in den ersten 4 Wochen allein in Deutschland 280.000 Mal.
Ich meine, also das sind also, so Harry Potter-Zahlen. Und ich meine, Frank Schätzing hat das wahrscheinlich geknackt, als mit der Schwarm, würde ich denken. Also als Mann.
Aber der ist ja keine Schauspielerin.
Genau, aber ja. sie war lange meistverkaufte Buch.
Wir sagen ja Autorin.
Ich versuche das gerade rauszuklamüsern, danke. Lange war es ja das meistverkaufte Buch der Nachkriegszeit und mittlerweile ist es, glaube ich, das meistverkaufte Buch in der Frau. Und ich glaube, Frank Schätzing hat es dann mit der
Man sollte gemacht. Allen sagen, Leute, kauft es. Es ist billig im Antiquariat und zu kriegen.
Toll.
Und es ist immer noch
also,
toll. Man kann den Stil, der ist zeitlos. Sie hat da wirklich Wort,
gibt ein super
Gewand, Hörbuch auch.
Wenn wir kurz darüber reden wollen, dieses Buch erschien 1970. Also
nach der Ausschabung.
Die Ausschabung fasziniert dich wirklich.
Da komme ich noch zu.
So, da kommt Tatjana dann noch zu. Jedenfalls, dieses Buch erschien 1970.
Du bist furchtbar.
Charmante, ungefähr 25 Jahre nach dem Anfang ihrer Karriere. Da war schon viel durch. Ist ein war ein weltweiter Bestseller, aber nicht nur, weil Hilde zu dem Zeitpunkt relativ berühmt war. Autobiografien berühmter Schauspielerin gab es auch damals schon wie Sand am Meer. Sondern weil sich etwas rausstellte, was niemand vermutet hatte, nämlich dass Frau Knef eine brillante, ja, im Sinne von, ja, geniale, ja, Schriftstellerin ist und mit war und mit Sprache umging wie andere Leute. Die gingen so mit Sprache um, wie, keine Ahnung, Lacroix mit Mode oben geht oder Michelangelo mit dem Zeichenstift oder irgendwie sowas. Also das war, sie hatte da, und das war offensichtlich auch, und so das, was sie in diesem Buch beschrieb, war ihre Kindheit, das, was während des Zweiten Weltkriegs passiert wäre. Madame hatte ein längeres Verhältnis mit einem schweren Nazi. Madame war in einer, mit so der begab, wurde dann irgendwann zum Volkssturm eingezogen. Sie wollte nicht alleine in seinem Haus bleiben, weil sie Angst vor den Russen hatte, zog sich also eine Uniform an, setzte sich ein Käppi auf und war ab da für alle wahrnehmbar ein junger Mann, der in den Krieg zog.
Um ihrem Geliebten nahe zu sein.
Um ihrem Geliebten nahe zu sein.
Hat sich als Kerl verkleidet, das muss man sich mal reinziehen.
So, ist eine, so, Madame hat einen, so, dann beschreibt sie die, das sind die lebhaftesten und nachvollziehbarsten Beschreibungen des Chaos, das in Berlin zur damaligen Zeit herrschte und der Not und der Desorganisation, und kriegerischer Zustände, also dass man irgendwie
sein Leben in jeder Straßenecke verlieren kann.
Ja. Sein Leben an jeder Straßenecke verlieren kann. Sie beschreibt Geräusche, Gerüche, die ganze Atmosphäre des Krieges wird sehr greifbar, ist sehr beeindruckend, es ist hochpoetisch und es ist trotzdem an einigen Stellen auch sehr harter Tobak. Sie beschreibt, wie sie hungert, wie sie alleine durch Berlin zieht, wie sie aber immer letzten Endes dann wieder von der absoluten Realität in der Filmwelt landet. Und das führte dann dazu, dass Hilde im ersten wiedereröffneten Theater von Berlin als eine der ersten auf der Bühne stand und da große Rollen spielte. Madame hat innerhalb dieser ersten 3 Jahre nach dem Krieg eine beachtliche Theaterkarriere hingelegt und wurde viel gelobt, was dann dazu führte, dass Frau Knef die weibliche Hauptrolle im ersten in Deutschland überhaupt produzierten Spielfilm nach dem Krieg spielte, der hieß Die Mörder sind
unter uns. Genau, da übernehme ich. Aber ganz kurz, bevor wir wechseln, würde ich gerne da nochmal, also wir können ich ja nicht auch darüber sprechen, dass sie die Nazi, also dass sie einen Nazi-Mann hatte und dass sie irgendwie in dieser Zeit in Berlin war und Karriere gemacht hat, ohne auch Fragen zu stellen.
Ja, klar.
How?
Yes.
Und wie so?
Ja, also es ist ein ganz großes Fragezeichen zu setzen. Sie schwörte bis an ihr Grab, dass sie nicht wusste, dass dieser Filmoffizier, in den sie sich unsterblich verliebt hat, Nazi war. Sie sagt, es war eine Liebe ohne politische Diskussion. Sie ist ihm gefolgt, sie ist mit ihm in Kriegsgefangenschaft sogar geraten. Sie hat auch als Soldat verkleidet, angeblich einen Russen erschossen, also sie hat auch richtig geschossen. Und als die in der Gefangenschaft waren von den Russen, hat er sich geöffnet und hat ihr gestanden, dass er ein hoher Nazi ist, dass das bald rauskommen wird in dieser Gefangenschaft und dass sie jetzt entweder versucht zu fliehen oder auch enttarnt wird als Geliebte eines Nazis und ermordet wird oder schlimmer. Das ist sozusagen ihre Version.
Was so ein bisschen dem widerspricht, dass selbst im Buch vorkommt, dass Else Bongers ihr sagt, der Typ ist ein großer Nazi,
warum datest du den? Ja, ich glaube das auch nicht so ganz, aber damals war es wohl auch eher so, dass sie als junges Mädchen einen erfahrenen, in der Hierarchie oben stehenden Filmheini, das hilft ihr natürlich, wenn sie mit dem liiert ist in ihrer Karriere und sie hat ja auch später immer solche geheiratet, die irgendwie in der Branche was zu sagen
zum haben. Thema freie Liebe noch so viel. Es gibt eine wunderbare Szene in dem Buch, wo sie beschreibt, dass sie, also um auch mal die, man könnte es moralische Verwahrlosung nennen, man könnte es auch freiheitliches Denken nennen, Zustände während des Kriegs relativ beschreibt. Sie ist 23 zu dem Zeitpunkt, ist in dieser Villa frisch aus dem Bett des Typen irgendwie in einen Laken eingerollt. Dann kommt seine Ehefrau zum Frühstück. Sie sitzen zusammen am Tisch, können sich nicht leiden und er rottelt die ganze Zeit da durch die Gegend und sagt, seid doch mal nett zueinander. Und sie überlegt sich, muss ich jetzt gehen, muss ich jetzt nicht gehen? Ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht, ich habe sowieso nichts an.
Ich glaube, im Krieg sind gesellschaftliche Konventionen dann auch nicht die wichtigsten. Ich schätze,
es ja, und das ist ja auch die Zeit vor dem
Fatalismus
Krieg, wird ja auch wieder darüber gesprochen, wie wild Berlin war und wie frei. Also,
naja, auf jeden Fall ist sie dann Tatsache
so geflüchtet. Aber so die Aufarbeitung von, also wie sie, was weiß ne, deiner großen Diven, wie sie alle heißen, die mit der Nazi-Vergangenheit, die, wenn die während des Krieges gespielt haben und Karriere gemacht haben, das wurde ja immer auch gegen die verwendet, wurde immer gesagt, okay, dann hast du quasi dich Liebkind gemacht und du hast es geduldet und du hast partizipiert und sie so. Sie
ist super sauber da rausgekommen.
Okay. Super Summe über alles, wir wissen es nicht genau.
Sie hat aber auch die richtigen Leute gekannt, also sie ist wirklich dann, sie hat ihn ja dann verlassen und hat ihn nie wieder gesehen, er ist wohl erschossen worden in dem Lager und sie hat wirklich, ist über die, durch die Elbe geschwommen, nach Uelzen wollte sie irgendwie, weil da irgendwer war, keine Ahnung.
Viktor Dekova da war.
Ja, genau, das ist ein großer Name damals gewesen, ein großer Schauspieler und Produzent und was auch immer und zudem hat sie sich durchgeschlagen und hat es geschafft und der hat ihr auch die den Weg geebnet auf die Theaterbühnen Berlins, dann 45, als der Krieg zu Ende war, Borislav Bartok, der, ich weiß nicht, Schlossparktheater, genau. Der hat sie dann besetzt und so kam eins zum anderen, dass sie relativ schnell diese rasante Theaterkarriere machte und dann die Königin des Trümmerfilms wurde. Die hat dann 3 Filme gemacht in den Original-Berlin-Trümmern. Und jetzt kommen wir zu dem großen Kapitel Hildegard Knef und ihre Filme. Ich kann euch gleich von Anfang an sagen, erwartet nicht zu viel. Entweder sie waren schlecht oder sie sind schlecht gealtert. Also diese Filme sind, ich habe viele
gesehen. Sie hat immer gesagt, sie hat mit bedeutenden Regisseuren unbedeutende Filme gedreht.
Das ist wirklich wahr und das muss wehtun, wenn sie wirklich mit dem Regisseur von Der dritte Mann hat sie gedreht und der hat einen Scheißfilm mit ihr gemacht und das ist ihr oft passiert. Also das ist gut, aber nun ist es auch so, dass die also anfängt, die Mörder sind unter uns, das ist so ein berühmter Film, da spielt eine jüdische KZ-Überlebende, die wieder zurückkommt und das sind natürlich Rollen gewesen, die sie auch reingewaschen haben, hat
Weil es ein Aufarbeitungsfilm
ja,
ist. Eine blonde, blauäugige jüdische KZ-Überlebende.
Kann alles sein, gibt es. Und dann hat sie einen Filmpreis gekriegt für Film ohne Titel, 48. Und das ist eine völlig absurde Geschichte. Ich habe es wirklich versucht, aber das ist so, ein Schauspieler, Willi Forst, sitzt in der Lüneburger Heide in Uelzen unterm Baum und redet darüber, einen Film zu drehen. Und sie ist eine Bäuerin und er spricht mit ihr darüber, wie es ist, einen Film zu drehen. Das ist der Inhalt. Wow. Mehr passiert da nicht. Also es ist unterirdisch. Kann man nicht mehr gucken, richtig schlimm. Und dadurch wird aber Hollywood auf sie aufmerksam. Mhm. Und 1951 geht sie, oder 1950 schon, ganz früh, nimmt sie diesen typischen Hollywood-Vertrag an von Selznick und fährt rüber und denkt, Krieg ist zu Ende, wir sind alle Freunde und jetzt mache ich Hollywood-Karriere. Pustekuchen, die Amis haben damals in Europa den Markt leer gekauft, damit der europäische Filmmarkt nicht stark wird, damit Hollywood die Marktkraft beherrscht. Die haben die also rausgekauft aus Deutschland.
Was auch funktioniert hat.
Ja, und haben die da sitzen lassen ohne Engagement. Die hat also wirklich 3 Jahre rumgesessen. Und nachdem
hat sie gesagt, ganzen, was sie gelernt hat in Hollywood, ist warten, Dosen öffnen und Englisch sprechen.
Und Englisch sprechen, genau. Und sie hat sich natürlich tot geärgert, aber sie wurde einfach nicht richtig besetzt und wurde nur hingehalten. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Leben, was vorher so nur Adrenalin, weißt du, also Paul, was noch fehlt, vielleicht in Anführungsstrichen fehlt, ist, dass sie mit 7 Kinderlähmungen auch hatte. Also die ist auch gegen Sachen, der Bruder hatte einen Herzfehler und so. Mhm. Die hat also wirklich dann im Krieg gekämpft, Leute erschossen, die hat Flucht. Hat
der Großvater auch noch das Leben genommen?
Der Großvater hat sich umgebracht. Ja. Also aus diesem ganzen Kampfmodus und dann dieser schnelle Theatererfolg, jetzt kommt die Karriere in Hollywood. Und dann auf null gefahren zu werden, das muss richtig richtig schlimm sein. Mhm. Ich kann verstehen, dass das ein Einschnitt ist, über den man kaum hinwegkommt.
Vor allem also, hatte sie in der ganzen Zeit ja auch Angebote aus Deutschland und Frankreich und England
und durfte nicht. Und dann kam die Sünderin, da durfte sie denn wieder, da ist sie nach Deutschland geflogen und hat...
Erst kam noch diese Geschichte 51, wo sie mit Montgomery Clift
ja, diesen... Ja, das wollte ich jetzt erzählen. Kommt das nach oder vor der Sünderin?
51, das weiß
ich.
Das war 51, so vor der Sünderin.
Also da kommt eine tolle Geschichte. Ja. Sie wird also besetzt, im Prinzip, sie kriegt eine Zusage für einen Film mit Montgomery Clift in Berlin. Und Montgomery Clift war damals schon eins der drei Genies, Marlon Brando, Montgomery Clift und später James Dean. Und die fliegt also nach Berlin und in Berlin arbeitete eine Schauspielerin, ihren Namen sagt sie ja nicht. Bruni Löbel.
Nee, Cornel Borchers.
Claudia Borchers?
Cornel Borchers.
Die Frau, die sie verraten hat?
Ja.
Ah, okay.
Die hat die Rolle gekriegt.
Ah, okay.
Die war das.
Bruni Löbel spielt nämlich auch mit
genau, in dem Film. Ich habe beide gegoogelt und bei Cornel taucht es auf.
Ah. Ja. Frech, ne? Eine böse, neidische, intrigante, wie bei uns Drag Queens in Berlin im Prinzip, hat also gepetzt und hat gesagt, die war mit dem Nazi zusammen und die war überhaupt und überhaupt.
Naja, wir hätten alle dasselbe getan. Ne?
Ja, klar. Und dann hat sie die Rolle verloren. So. Und dann hat sie irgendwie die Sünderin gekriegt und die Sünderin war nun die erste, da war sie eine Prostituierte und war schuld.
Sie war keine Prostituierte.
Nicht?
Sie war ein Aktmodell.
Ja, das sie war eine nicht Prostituierte. Das Gleiche. Und dann hat sie sich nackt, wird sie da sekundenlang, liegt sie nackt im Gras und wird gezeichnet.
Aber von der Seite und ohne, dass man auch nur eine Brust
war. Ja, nein, das sieht, war für 1951. Ja, das
aber
war
ohne, dass man die Mumu sieht.
Ja, aber da, für die Zeit war das der Skandal. Und damit wurde sie, natürlich hat sie damit einen Boost gekriegt und einen wahnsinnigen Schub. Und dann wachte auch Hollywood auf und hat sie besetzt in 2, 3 Filmen.
Naja, man kann die Sünderin jetzt aber nicht so abtun, weil die Sünderin war auch...
Ja, aber auch ein schlechter Film.
Die Sünderin ist ein wahnsinnig schlechter, die Sünderin ist ein wahnsinnig schlechter Film. Also es ist auch eine echte Schmonzette.
Ja.
Das wusste sie auch, als sie das Buch gelesen hat. Ja,
natürlich.
Aber das war auch wieder so ein guter Regisseur, aber ein schlechtes Buch.
Ja.
Das ist meistens keine sehr gelungene Kombination. War auch in dem Fall nicht so. Das, was passierte, war, dass die ganzen Altnazis in der katholischen Liga in Deutschland sie verklagt haben. Die haben die Produktionsfirma verklagt, die haben Kinos sperren lassen, die haben demonstrieren lassen. Also,
was super PR war für den Film.
Super PR war für den Film.
Für sie.
In den ersten 8 Wochen hatten diesen Film 3 Millionen Deutsche gesehen. Ja,
also
es war es, aber trotzdem war sie eine komplette Skandalnudel und die auf der Leinwand die Bluse aufgemacht hat irgendwie und saß immer alleine in Hotels und vor den Hotels standen Katholiken und haben protestiert.
Toll.
Our dream.
Love. Ja. Our life. Love. Naja, und dann hat sie aber eine Rolle gekriegt, immerhin 52 Schnee am Kilimandscharo, wo ich mich gefreut habe, den mal wieder zu sehen. Ich habe den früher mal gesehen mit Gregory Peck und da war Gardner und richtig so Fett Afrika,
Technicolor.
Ja, und es ist nicht zu ertragen. Man kann den Film nicht gucken. Es ist so langweilig und so dämlich und so fake und so Holz. Gesicht und schrecklich. Also sie macht wirklich nichts richtig in diesem Film. Und dann kriegt sie dadurch, weil sie da 2 Lieder von Cole Porter singen darf, kriegt sie nun die Chance am Broadway Silkstocking, also Ninochka, die alte Greta Garbo-Rolle, am Broadway zu singen und kriegt dann die entsprechende Ausbildung und traut sich das gar nicht zu, weil sie denkt, meine Stimme ist nicht gut, aber immerhin, sie wurde so kräftig, dass ich im letzten Rang eines 2000-Personen-Theaters zu hören war, sagt sie, und hat in 54 bis 56 en suite gespielt, das heißt 8 Vorstellungen die Woche, die ganz harte Broadway-Schule. Und sagt,
456 Vorstellungen.
600, über
oder 640, 600,
über 600 genau. Und sagt selber, dass sie, da lügt sie sich natürlich auch in die Tasche, dass sie ihren Anspruch hatte, jeden Abend eben alles zu geben und nicht einfach nur routiniert, das immer jeden Abend gleich abzuliefern. Und das muss so kräftezehrend gewesen sein, dass sie sich, danach hatte sie eine Lungenentzündung und die Stimmbänder waren kaputt und was alles. Also danach war sie auf jeden Fall nie wieder bereit, so lange am Stück irgendwas zu spielen.
Also wenn man das Cast
immer dieselbe.
Sie hatte Stimmen, also erstmal löste die Krankheit, sie hatte Masern, ne?
Genau.
Damit geht's
los.
Erstmal geht's damit los, dass es die längste die längste Voraufführung in der Geschichte des Broadways hatte dieses Stück.
Das wurde immer geändert.
Weil sie 5 Wochen in Philadelphia getestet haben, 4 Wochen in Boston und 3 Wochen in Detroit, weil sie immer noch nicht sicher waren, ob es funktioniert oder nicht.
Es funktionierte auch nie
und so. Und dann musste sie mit Masern auf die Bühne. Sie haben das verschwiegen, sie musste mit Masern spielen. Und laut ihren Dokumenten hat das Kurzsichtigkeit ausgelöst für den Rest ihres Lebens, einen Stimmbandriss und lebenslang 2 Knoten in den Stimmbändern.
Ja, das glaube ich auch sofort. Ist.
Insane.
Es ist wirklich insane. Opfer. Und dass sie das gemacht hat, ist irre. Also da hat sie auch wirklich keine andere Deutsche hat das jemals geschafft, so lange am Broadway eine Rolle zu spielen. Da kann sie auch stolz drauf sein. Sie sagt im Nachhinein, habe ich was draus gelernt für meine spätere Gesangskarriere. Aber insgesamt gesehen war das eine Tortur in den letzten 400 Vorstellungen. Und das glaube ich auch. Also das stelle ich mir schrecklich vor. Immer diese Routine und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat sie dann ist sie zwischen Hollywood und Deutschland hin und her und hat noch Filme gedreht. Also meinetwegen in einem Jahr hat sie mit Gregory Peck gedreht und mit Hans Albers. Ich meine, wer kann das schon von sich sagen? Irgend so ein schlechter deutscher Lastwagenfilm. Und im Prinzip kann man nur sagen, von nun an ging's bergab. Also es kam kein einziger guter Film mehr im Prinzip. Und deswegen hat sie das auch natürlich gespürt und hat angefangen mit ihren Songs sozusagen, also 62, da erzählst du gleich mehr zu. Aber einen Film möchte ich noch rausnehmen, das ist im Prinzip kein Film, sondern ein Porträt. Es gibt eine DVD, die heißt Tapetenwechsel, Hildegard Knef, das Beste aus den 60er und 70er Jahren. Und da sind ZDF-Shows aus den 60ern und 70er Jahren, 3 Stück drauf. Aber im Prinzip sind es abgefilmte kleine Videos von damals, von ihren Hits. Außer eins, das heißt, um 8 Uhr fängt unser Leben an. Und das ist lustig, weil da hat sie sozusagen als äußere Form genommen, es fängt an mit dem Schlussapplaus, sie verbeugt sich nach dem Konzert und dann kommt eine Rückblende über den Tag. Und der Tag wird sozusagen mit der Kamera verfolgt und zwischendurch singt sie unmotiviert, wo es irgendwie passt oder passend gemacht wird, 1-2 Lieder. Aber dieser Tag fängt also an, sie wacht morgens auf und sofort ist das Hotelzimmer voll mit Blumenmädchen, Putzfrau, Agent, Musikerkollegen, alle wollen irgendwas und sie so, Kaffee, Zigarette, so, und dann sitzt sie unter der, damals gab es ja für die Haare so, diese Föhnhauben.
Das Klimazon.
So ein Ding und kann ja nichts hören und dauernd kommen irgendwelche, hier ein Autogramm für den und können sie heute noch das Interview geben und so, also ein Wahnsinn in diesem Hotelzimmer und das ist so selbstironisch und lustig gefilmt, damals 62 vom ZDF.
Also für damals du ungewohnt selbstironischer Blick hinter die Kulissen
total,
eines Stars.
Gab's total, ja hinter damals.
Es ist auch total realistisch, es ist überhaupt nicht inszeniert, gar
es
nicht.
Es ist alles inszeniert, es ist ganz, 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 ganz doll inszeniert, aber es ist mit einem Humor inszeniert, der heute noch funktioniert und deswegen muss ich wirklich sagen, der einzige Film von allen Hildegard-Knef-Filmen, der mich von A bis Z gefangen hat, ist dieses 3/4 Stunde lange Porträt, weil es einfach diesen Wahnsinn des Tages zeigt und immer ironisch und immer witzig und sie sich als Opfer der Umstände die ganze Zeit präsentiert und du schreist dich weg. Es ist richtig lustig. Und das habe ich toll gefunden. Ansonsten kann man keinen Film von ihr mehr gucken.
Also, was man noch dazu sagen muss, also das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als hätte Madame mit bedeutenden Regisseuren unbedeutende Filme gedreht und zwar ihr Leben lang. Was sie dabei gemacht hat, ist natürlich, Madame ist auch richtig dolle reich geworden zwischendurch. Also die hatte richtig Asche. Die war ein internationaler, riesiger Star, hat in Frankreich, England und den USA gearbeitet. Und das aber im Prinzip auch nur bis Ende der 50er Jahre, bis ihr 7-Jahres-Vertrag abgearbeitet war, den sie dann auch eigentlich nicht abgearbeitet, sondern geschmissen hat, was dazu führte, dass sie in Hollywood eigentlich nicht mehr so richtig arbeiten konnte, weil sie keinen neuen Vertrag bei irgendeinem Studio bekommen.
Aber sie hatte denn wieder in Deutschland.
Genau,
neue Nachfolge.
Sie hatte dann in Deutschland, also
oder Europa.
Ich weiß, ich irgendwie, ihr Ehemann war auch zeitweise ihr Agent und wenn man sich Hildes Filmkarriere anguckt, ist es ein gutes Argument dafür, nicht mit Leuten, mit denen man liiert ist, irgendwie Agenturverträge zu machen.
Aber sie sagt auch, und das glaube ich ihr total, diese 3 Jahre, wo sie ausgebremst war, wo eigentlich die Karriere richtig losgehen musste, haben dafür gesorgt, dass sie danach alles angenommen hat, was ihr angeboten wurde. Sie war so ausgehungert und hat gedacht, ich muss diese 3 Jahre nachholen und hat jeden Scheiß gedreht. Und das kann ich nachvollziehen. Das hätte ich auch gemacht.
Das kann ich durchaus nachvollziehen, aber was hier natürlich, das darf man ja nicht vergessen, die Grundlage für die Schriftstellerkarriere ist natürlich auch in diesen 3 Jahren in Hollywood gelegt worden, weil sie hat aus lauter Langeweile dann das gemacht, sie konnte ja nicht irgendwie die ganze Zeit Netflix gucken, sondern sie hat gelesen ohne Ende, sie hat angefangen Autoren zu kontaktieren und sich mit denen auszutauschen, ihre lebenslange Freundschaft bis zu seinem Tod mit Henry Miller, also das war jetzt, sie hat auch nicht irgendwelche Regisseure, sie hat auch nicht irgendwelche Autoren, sondern das waren schon die großen Namen, Henry Miller, Faulkner, so, ja. Die kannte sie alle, mit denen hatte sie alle lebenslange Briefwechsel, die übrigens immer noch nicht verlegt sind, was ich eine Schande finde, weil ich würde die wirklich gerne lesen. Da hat sie angefangen, dann auch in diesen 3 Jahren zu sagen, ich werde mir nie wieder von anderen Leuten sagen lassen, was ich machen darf und was nicht. Und ich glaube, dieser Antriebsmodus, aus dem dann gleich 3 verschiedene sehr erfolgreiche Karrieren entstanden sind, der ist in diesen Jahren auch gelegt worden.
Ich denke, der kam früher, aber das ist auf jeden Fall ein Booster gewesen auch dafür. Sie hat ja den Marcuse da als Exiliant, als Lehrer gehabt, der hat gesagt, du liest jeden Tag jetzt das, was ich dir vorgebe, und hat ihr die gesamten Literaturgötter der damaligen Zeit, sie musste über jedes Buch ein Essay schreiben, er hat es korrigiert, wir haben darüber diskutiert. Sie hat diese 3 Jahre, die saßen nicht nur rum, die hat versucht, die Langeweile zu füllen.
Hardcore-Coaching,
und das ist aber toll, dass sie die Energie hatte. Also eine Joan Crawford hat nur vom Spiegel gesessen und Kinder geschlagen. Also insofern hat man da schon ganz andere erlebt. Ne?
Ja, aber das, was ich daran erstaunlich finde, ist, wenn man so genial schreiben kann wie Madame und so unglaublich belesen war, wie sie es ja zweifelsohne war, dann liest man nicht das Drehbuch zu irgendeinem schrecklichen Willy-Forst-Film und sagt, ist vielleicht keine so gute
Idee. Oder Verträge, wo drin steht, welches Geld auf welches Konto kommt. Mhm. Das verstehe ich auch nicht, dass sie in der Beziehung sich immer so als Mädchen, denn wieder als hilfloses Weibchen von Männern zum Opfer gemacht hat. Und die sind ja alle mit ihrem Geld abgehauen. Sie hat ja
das ist ein großes Thema auf jeden Fall in ihrer Karriere, dass immer wieder Leute, die mit ihrem Geld vertraut waren, das entweder für sich direkt genutzt haben oder einfach damit abgehauen sind. Also der Typ, einer ihrer Manager hat die kompletten Einnahmen von Silk Stockings irgendwie veruntreut und ist damit nach Venezuela abgehauen.
Und sie saß dann wieder alles, da
sie ist immer in die
Falschen. Und war wieder auf Null.
Ja, so, ne, jetzt muss ich wieder alles annehmen, jetzt muss ich wieder alles machen.
Und ihre Männer haben auch von ihr gelebt bis zum Letzten, also insofern. Ach Mensch, ja, also insofern, jetzt würde ich weiter abgeben an Barbie, aber ich würde zwischendurch bei der Ausschabung nochmal wieder einen kurzen...
Sehr gerne. Die steht bei mir nicht auf dem Zettel, da musst du dann reingrätschen.
Ah ja, super, da darf ich reingrätschen.
Ja.
Super, dankeschön.
Ja, sie hat, also um da kurz anzuschließen, was Tatjana erzählt hat, diese ganzen ZDF-Konzerte, diese Mitschnitte von diesen TV-Geschichten gibt es auf dem sehr schön kuratierten YouTube-Kanal von Hildegard Knef, den packe ich in die Shownotes, da sind die alle drauf.
Super.
Die kann man alle in Gänze da schauen.
Die sind auch, das war die tollste Zeit, also modisch und
insane.
Die tollen Songs und so, da hat sie wirklich richtig ihre Hochzeit gehabt.
Ja, sie hat bis zu ihrem Tod diesen Look, wir haben vorhin im Off schon drüber gesprochen, mit dieser Wimper gehabt. Blixer Bargeld hat das mal als Knefsche Wimper in ein Gedicht eingebaut und ja, also man fragt sich, zum Ende hin fragt man sich, muss doch jemandem aufgefallen sein.
Ja.
So, damals war ja auch gang und gäbe, dass die Damen sich selber geschminkt haben zumindest. Die Haare wird wohl jemand anderes gemacht haben, Profi. Bei Make-up sieht man vor allem in den letzten Jahren, also das hat sie definitiv selber gemacht.
Die
hat so, ihre eigenen Wimpern sind nicht getuscht.
Ich bin mein eigener Clown.
Klebt diese schwarze Raupe, diese fette.
Ja.
Und du siehst die Trennung zwischen der eigenen ungetuschten Wimper und dem fetten Ding da drüber und dann so einen komischen Lidschattenstrich, der auch nicht verblendet war. Das war dann so ihr Make-up. Sie hatte halt diese riesengroßen Augen und das blieb Markenzeichen bis zum Schluss.
Schön, aber auffällig.
Genau. Und halt, ne, wie, also das haben ja viele Diven aus dieser Zeit, dass sie halt den erfolgreichen Schönheitslook ihrer großen Jahre eben bis zum bitteren Ende durchziehen.
Ja.
Sophia Loren, die sich heute noch irgendwie die einzelnen Augenbrauenhaare aufs Leder schminkt, als wär's, als würde man es nicht erkennen und alle sind so, Girl, sieht super aus.
Das Dekolleté wurscht, ist das Plissé, aber es ist egal.
Ach, wir schon lieben es. Es wird, also wenn man über, ich spreche jetzt über die Musik, wenn man über Hilde und ihre Gesangskarriere spricht, sagen die meisten Leute, dass sie 62 irgendwie angefangen hat damit. Das stimmt so nicht. Also erstens hat sie als Kind immer schon gesungen, aber das werten wir jetzt mal nicht. Sie hat tatsächlich 1951 ihre erste Platte aufgenommen. Also es war nur eine Single, eine A- und eine B-Seite. Ich habe eine Spotify-Playlist kreiert, die ultimative Knef-Playlist, wo alle Songs drauf sind, die ich wichtig finde, unter anderem auch diese erste Platte von 51. Die Playlist heißt Neff Till You're Deaf. Ich packe sie in die Shownotes, also Knef Till You're Deaf.
Oder freue mich
bis drauf. Du taub bist. Die packe ich in die Shownotes, könnt ihr draufklicken, wenn ihr Spotify habt, ansonsten wird es schwierig. Genau, aber da sind die auch drauf. Und sie hat dann ja, wie gesagt, hat sie bei Silk Stockings hat sie ein bisschen singen gelernt und hatte eben einen tatsächlich großen Erfolg damit, obwohl sie ja wirklich keine große Stimme hatte. Es ist, wie bei Marlene, haben wir es ja auch schon rhythmisches Rufen genannt.
Ja.
Und das hat sie auch gemacht, allerdings mit wesentlich besserem Timing, als Marlene das jemals hätte haben können. Und mit einem wahnsinnigen Interpretationstalent. Also sie hat es geschafft, in ihre rhythmisch gebellten Texte Leben reinzukriegen, Gefühle reinzukriegen, Emotionen reinzukriegen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man keine große Stimme hat, aber das hat sie virtuos gemacht. Ella Fitzgerald hat sie famously als beste Sängerin ohne Stimme bezeichnet.
Was ein tolles Kompliment.
Kompliment, ja. Das sie bis zu ihrem Tod auch immer wieder jedem Reporter irgendwie aufs Auge gedrückt hat. Wussten sie schon. Aber ja, das konnte sie halt wirklich toll. Und wir haben ja gerade auch schon angesprochen, dass eben so viele Leute immer wieder ihr Geld veruntreut haben. Und das führte halt dann auch dazu, dass sie halt irgendwann wieder auf Null war und sagte, okay, scheiße, was mache ich jetzt?
Filme, Kacke,
ja. Buch habe ich gerade nicht. Das hat sie dann mit ihrer Krebserkrankung, dann hat sie wieder angefangen zu schreiben, aber zwischendrin war halt auch Ebbe. Also sie sagt, dann singe ich jetzt eben, ja. Weil auch Miles Davis, sie tatsächlich in Paris, sie hat singen hören und er hat dann schon 1958 mit ihr eine kleine EP aufgenommen. Also sie singt quasi zu Miles Davis. Hat sich überhaupt nicht verkauft, ja, leider.
Aber sie war sehr stolz drauf.
Ja, genau.
Mounty. Die Katze beißt mich.
Ja, die ist heute ein bisschen mucksch.
Ja.
Genau. Und es war also jetzt das, also kurz vor der Entscheidung, dass sie eben anfängt zu singen, fiel auch noch nach dem Silk Stockings Desaster, wurde sie informiert, 1960, dass sie dem amerikanischen Fiskus $56,000 schuldet.
Wie man zahlt Steuern in Amerika.
Ich bin doch Deutsche.
Hat mir keiner gesagt. Nee, sie hatte schon die US-Staatsbürgerschaft seit 1950. Also die, ja, ist selbst schuld, wirklich, ja, was das angeht.
Ja, es wurde ihr dann aber auch hart geraten von ihrem Arzt, jetzt wirklich alles anzunehmen, was kommt. Und dann, genau, kam das Angebot, für die Firma Telefunken Decca, Teldec, eine Plattenfirma, glaube ich.
Eine riesige Plattenfirma, ja, zur damaligen Zeit.
Da hat sie dann das Angebot bekommen, 62 wieder Schallplatten aufzunehmen, wie man das früher genannt hat. Und damit ging es dann quasi los. Sie hat, wenn man das heute hört, hat sie ganz wild Genres kombiniert. Also sie hat das Erste, was man denkt, ist irgendwie Swing, dann ist es Jazz, dann ist es so ein bisschen Beat dazwischen, dann ist es klassischer französischer Chanson, später kommen Rock-Elemente dazu und so. Also sie hat
Bossa Nova?
Ja, sie hat sich wirklich so ein bisschen Easy Listening, wie man es heute nennen würde. Ne? Sie hat sich wirklich überall bedient, sie hat auch immer wieder über die Jahre mit neuen Talenten, neuen Leuten zusammengearbeitet.
Jürgen
also
Dreetz. Zum Beispiel
mit den Les Humphreys, mit Les Humphreys, weil sie die Les Humphreys Singers irgendwo gehört hat in irgendeiner Züricher Flughafendisse nach einer durchgekoksten Nacht, was sie natürlich leugnet. Sie war einfach noch wach, weil sie so lange gearbeitet hat.
Ja, natürlich.
Und da hat sie dann, also ne, sie hat auch, und das war ja Funk, Beat und so, das war ja irgendwie alles neu und
70er,
wild. Und auch da hat sie dann gesagt, ach, dann machen wir eine Platte zusammen. So, da war sie scham- und angstbefreit. Sie hat echt alles mal ausprobiert.
Ganz kurz, dazu gibt es ein YouTube von Peter Frankenfeld, wo die zusammen auftreten. Ach. Und bei den Les Humphreys Singers ist ja Jürgen Drews einer der Sänger gewesen im Hintergrund. Der steht also immer da und versucht verzweifelt irgendwie sich in die erste Reihe zu drängen. Das waren ja 12 Leute. Sehr lustig, sich das anzugucken.
Toll. Ja, ich finde, wenn man heute die Sachen hört, also es ist mir jetzt so gegangen, ich habe eine Zeit lang habe ich ganz viel Hilde gehört und dann jetzt jahrelang gar nicht und habe mich jetzt da wieder reingehört. Und ich finde, sowohl Textstimme als auch die Orchestrierung gehört irgendwie in eine andere Zeit. Also man merkt sofort, du bist in einer ganz anderen Zeit, aber es hat heute nach wie vor eine riesengroße Wirkung auf mich. Das habe ich nicht, wenn ich jetzt alte Siv Malmkvist-Sachen höre oder so. Gar nicht, ne? Das ist dann so alter Schlager. Bei ihr habe ich das Gefühl, das hat eine Aktualität immer noch.
Und ihre Texte sind gut
gewesen. Die Texte sind der absolute Wahnsinn. Da komme ich gleich noch zu. Sie schreibt tatsächlich fast alles selbst. Also ein paar Sachen covert sie. Sie macht so ein paar.
Ab dem dritten Album.
Ja, oft macht sie so Coverversionen, so deutsche Covers zu amerikanischen Hits quasi, ne, die nimmt sie dann auf Deutsch auf, und ihre Stimme knarzt so vor sich hin, manchmal bellt sie, wie gesagt, dann ist da Pathos und Schmerz, dann ist da wieder wahnsinniger Schmelz dazwischen, wo man denkt, ach Gott, wo nimmt sie den jetzt wieder her? Also sie hat da trotz ihrer sehr beschränkten Range, hat sie eine wahnsinnige
emotionale Bandbreite.
Wahnsinn. Ja. Also ich bin wirklich, werde zwischendrin immer ganz rührselig, dann wundere ich mich, dass sie halt, ja, ich schweife ab. Aber wie gesagt, die Texte sind wirklich wahnsinnig stark. Es gibt ein wunderschönes Zitat aus einem kleinen Artikel, das ich hier bemühen möchte, habe ich einfach abgeschrieben. Das beschreibt, was für Lieder sie gesungen hat. Und da stand Liebeslieder, Stadtgeschichten, Huren- und Matrosenlieder, Weltansichten. Mhm. Und das finde ich, wenn man das bündeln möchte, worüber sie geschrieben hat, fasst es das ganz gut zusammen. Ja. Es ist manchmal lakonisch und nüchtern, wenn sie, worüber sie so schreibt, dass sie irgendwelche Sachen einfach beobachtet, das Weltgeschehen so beobachtet, die Menschen, wie sie sich verhalten.
Ja, werden Wolken alt. Wer fragt sich das nicht?
Schmelzen Sonnen, nee, ja. Schmelzen Butterblumen. Ja. Ja. Sie schreibt natürlich auch über die Liebe, über das Verlieben, das sich entlieben. Dann ist sie ein bisschen philosophisch, dann ist sie weise und so. Aber ganz oft ist auch einfach ein Humor drin. Sie hat später in einem Interview gesagt, dass sie versucht hat, ihre Musiktexte immer so zu schreiben, als wären das Kurzgeschichten. Also, dass sie jetzt nicht nur einfach einen blöden Schlager schreiben will übers wunde Herz, sondern dass sie versucht, da irgendwas reinzupacken. Und sie findet, dass es, sie wollte nie die Psychiater-Couch auf ihren Schreibtisch stellen, so hat sie das ausgedrückt. Sie wollte jetzt nicht, sie ist ja auch viel dafür kritisiert worden, dass sie auch in ihren Büchern immer sehr autobiografisch und sehr offen auch über ihre inneren Konflikte und über ihr Leid und ihre Krankheiten geschrieben hat. Aber sie behauptet, sie hat es nie gemacht, um eben die Psychiatrie-Couch, also nicht um sich selbst zu heilen oder sich selbst zu therapieren, sondern um auch Komisches im Tragischen zu finden.
Das ja, war ja, aber das ist ja, großes das ist Credo. Ja, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist ja schwer beeindruckend in dem,
ja,
in den Büchern, das sind nicht viele, also es gibt eigentlich nur zwei, die man gelesen haben muss, nämlich Der geschenkte Gaul und Das Urteil. Hm. Das Urteil ist das Buch über ihre Krebserkrankung, das auch in diverse Sprachen übersetzt worden ist und für das, mit dem sie in Amerika auf Platz 2 der New York Times Bestsellerliste geworden gewesen ist, also nur um diese Schriftstellerkarriere nochmal einzuordnen. Sie war mit der amerikanischen Ausgabe von Der geschenkte Gaul, war sie ein Jahr lang auf der New York Times Bestsellerliste und 5 Monate lang auf Platz 1.
That's a lot of money.
That's a lot of money and that's a lot of books.
Yeah.
Also das, sie war schon, was dann aber meiner Meinung nach auch dazu geführt hat, dass die Leute irgendwann nicht mehr wussten, was sie eigentlich ist. Ist sie eine Schriftstellerin? Ist sie eine Sängerin?
Das war ein bisschen viel, ne?
Gerade ist sie eine Schauspielerin? Naja, oder ist sie eine brillante Personality, was sie in Talkshows dann auch immer
mal halt wieder war? Sie ist halt Künstlerin einfach, ne?
Sie mit ist vielen verschiedenen im besten Sinne.
Talente. Sie hat selber gesagt, it's called show business. Hm. Und das beinhaltet alles. Ich muss in keine Schublade. Ich habe, das Business besteht aus Tanz, Gesang, Schauspiel, Musik und so weiter. Und Ausdruck, das hat sie alles gemacht, ja. Und das finde ich auch richtig.
Auch um das noch, mal zu sagen, also wenn dann sagen irgendwie Manager sind mit ihrem Geld abgehauen. Also Madame hat für den geschenkten Gaul eine 250.000 Mark Vorschuss bekommen. Das wären heute so 1,5 Millionen Euro oder irgendwie sowas. So berühmt war sie damals.
Ja.
Da hatte der Verlag aber das Buch noch nicht gesehen, sondern sie hat diesen Vertrag unterschrieben und danach angefangen zu schreiben.
Ja.
Und,
that's a lot of money for books.
Und sie hat sie hat diesen Vorschuss bekommen und sie hat dann ab der 100.000. verkauften Exemplar, und das Buch hat sich, wie gesagt, im Hardcover schon
4 Millionen insgesamt.
Schon 350.000 Mal verkauft. Sie hat nach dem 100.000. verkauften Exemplar 17% aller Einnahmen bekommen. Also
das ist ein guter Vertrag.
Das ist ein guter Vertrag. Ja. Da kann man überhaupt nichts sagen. Und da kann man auch mal einordnen, wie viel Geld sie zur damaligen
Zeit hat. Angeblich hat sie 35 Millionen in den 60ern und 70ern verdient und
auf heutige Zeit gerechnet wären das
unheimlich viel.
Ja,
sehr viel Geld. Viel.
Insane viel Geld, verbraten und verramscht.
Ja.
Ja.
Hat sie gesagt, ich habe sehr viel Geld verdient, aber ich habe mehr ausgegeben. Und dann sind halt auch ganz viele Leute eben.
Die hat brutto wie netto gelebt.
Durchgemacht.
Ja.
Ja. Ja. Ist ja auch verführerisch.
Ist ja auch verführerisch.
Kann man ja verstehen. Man kann sich ja auch mal eine Mühle mit 45 Zimmern 3 Jahre lang renovieren lassen, um dann 2 Jahre darin zu wohnen. Ist doch egal.
Ja, wer macht das nicht?
Sie hat auch den falschen Mann da an ihrer Seite, diesen Cameron. Das war ja auch ein Gangster.
David Cameron, ja. Sie war dann auf Tour Anfang der 60er, war sehr, sehr erfolgreich, sehr ausverkauft. Sie hat das erste Mal, dass ich richtig Geld verdiene. Später mit dem Buch wird es dann anders gewesen sein, aber ja, damals war das für sie die große Nummer. Eine Sache, die ich betonen muss, ist, dass sie 63 hat sie diese, war sie in der Verfilmung von der Drei-Groschen-Oper, hat sie die Spielunken-Jenny heißt die Rolle, gespielt. Und wir kennen es heute hauptsächlich als die Seeräuber-Jenny. Und da hat sie eben auch gesungen. Und dieses Stück, die Seeräuber-Jenny von der Knef live, ist für mich das absolute Highlight, wenn ich von, nicht nur von ihr, von ihrem Werk, sondern wenn ich generell von Live-Interpretationen von Songs spreche. Es gibt eine Version von Je suis malade von Dalida, 81 im, wie heißt's?
Olympia.
Im Olympia, Ahnung. Genau. Dann gibt's Lara Fabian mit demselben Titel bei irgendeinem Live-Konzert. Und es gibt die Seeräuber-Jenny von der Knef. Und dieser Wahnsinn, den sie da spielt, den sie aus sich rausholt, das ist, ich krieg Gänsehaut beim drüber reden, das ist eine Leistung, die ist, also da sieht man halt, was die für ein Talent hatte. Und
also wenn ich Je suis malade von Dalida die Live-Version auf einer Berliner Bühne darbringen würde, wäre ich glücklich, weil das kannst, also ich kann es nicht.
Ich mach
nicht mal Lara als, Fabian. Ja, es ist so, so intensiv. Es It's ist insane. So unglaublich, was diese Frauen da an ihrer Lebenserfahrung in diesen 3 Minuten reinschreien.
Ja.
Es ist unfassbar, diese ganze Bandbreite an Tragik, Einsamkeit und
Verlust.
Verlust. Ja. Es ist unfassbar.
Aber dann eben bei der Seeräuber-Jenny ist ja auch so viel Lust an der Zerstörung dann dabei, alles, dass die alle sterben müssen. Ja,
alle müssen
und sterben. Und dass sie da sitzt und lächelt bei ihren Gläsern und so.
Das ist so, das ist toll.
So geil. Ja.
Das ist sowieso gut, dieses Live-Album.
Oh, da. Aber ich packe das Video in die Shownotes. Ihr müsst das gucken. Ich packe alle 3 Songs in die Shownotes. Aber das müsst ihr gucken. Warte kurz. Ich habe leider eine sehr lustige GMF-Geschichte dazu.
Ja, erzähl bitte.
Es war irgendwann, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, ist lange her. Und Bob hatte, das Plakat steht vorne noch bei mir, Divas Night im GMF, Sherry Vine, Melly Magic und ich, groß gebucht, groß angekündigt. Und ich habe vorher mit Bob versucht, die Show abzusprechen, weil ich wollte was Gutes machen. Ich hatte keinen Bock auf kleine Nummern irgendwie, so nette kleine Pop-Schenkerchen, sondern ich habe gedacht, nee, ich will was Gutes machen. Ich mache die Seeräuber-Jenny.
Ja.
Und wollte das mit Bob abklären, habe ihm vorher mehrere E-Mails geschrieben und habe gesagt, das ist der Song, das ist das Video, schaust dir bitte an, ich will, dass du damit d'accord bist, weil das ist nicht das Gewöhnliche. Yeah, it's fine, girl, it's fine.
Und nie angeguckt.
3-4 Mal so und dann kommt der Abend, ich stehe auf der Bühne, mache die Seeräuber-Jenny, war perfekt, war toll, ich hatte so ein kleines Küchenschürzentuch und habe das dann im richtigen Moment, wo dieser Schlag am Ende kommt, schmeiße ich es in die Luft und fange es wieder auf, ist auch ganz toll.
Ach,
kommt von der Bühne runter, mäßiger Applaus natürlich, weil die Kids völlig überfordert sind mit dieser Nummer und überhaupt nicht wissen, was das alles soll. Kommt von der Bühne runter, Bob ist am Ausrasten. How the fuck dare you do this to my show, to my party? Und ich so, Alter, ich hab dir 4 E-Mails geschickt, hast du sie? I don't look at that shit. Und hab mich total zusammengekeift, weil ich seine Party ruiniert habe. Ich hab's
toll,
geliebt.
Ja. Das muss man auch mal sich gönnen.
It's called art, honey.
Ja, absolut. Yes. Absolut.
Yes.
Also einmal die Live Your Emotions, Darling.
So ja, und wer kann schon von sich behaupten, dass er als Drag-Performance mal die Serie in einem Berliner Nachtclub gemacht hat?
Ja, man muss es auch leben, finde ich auch.
Nein, ich habe es ja später noch bei der Melli und ich hatten ja so eine One-Night-Only-Show auch im Sisters in Crime hieß das, im Rauschgold.
War das da, wo du deine Hoden gezeigt hast?
Nein, das war Jahre später. Okay. Und da habe ich die auch gemacht. Und auch die Je suis malade. Alles in einer Show. Die Leute haben sehr mit mir leiden müssen, aber ich leide halt sehr gut auf der Bühne. Ich kann das.
Je suis malade ist mein Favorite.
Ja.
Ja, ganz groß.
Aber
von der Knef, eure Lieblingslieder ganz kurz. Meins ist von nun an Ging's Backup.
Dann komme ich gleich noch
zu. Das liebe ich. Ach, da kommst du
noch. Ja, wir kommen noch zu den Lieblingssongs. Okay. Sie hat in einem Interview, also sie hat immer wieder gesagt, dass ihr großer Erfolg als Sängerin vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sie exzellente Arrangeure gehabt hat von Anfang an, sehr gute Komponisten, die manchmal auch exzellent waren und dass sie ein Jazzgefühl habe. So. Und ich habe mir dann die Arrangeure angeschaut, weil sie die so rausgestellt hat. Und einer ist besonders wichtig, Hans Hammerschmidt, ein Österreicher. Der war von 67 bis 75 ihr Komponist und Arrangeur. Der hat alles gemacht und er hat ihre 3 größten Hits mit ihr geschrieben. Nämlich Von nun an ging's bergab, Die Birke und Für mich soll's rote Rosen regnen.
Was? Wir kommen gleich noch dazu.
Dass es nicht die größten Hits sind? Also die erfolgreichsten.
Die erfolgreichsten vielleicht, aber so, das sind nicht ihre besten Songs, meiner
Meinung. Das habe ich nicht gesagt.
Nein.
Ich habe gesagt, ihre größten Hits.
Kommerziell jetzt.
Ja, genau.
Ja.
Also,
das war ein guter Typ an der richtigen Stelle für ihr Leben.
Der einfach mit ihr, also der hat ihren Erfolg mit zementiert und hat sie da ganz nach oben gebracht. Sie hat dann ja über die Jahre 57 Operationen über sich ergehen lassen müssen.
Oh, wir kommen in die Nähe der Ausschreibung.
Wir kommen in dein Fahrwasser. Ja. Da grätsch doch jetzt mal bitte rein.
Ach, also 1968 war das Jahr, in dem sie geschrieben hat, für mich soll's rote Rosen regnen. Das war aber auch das Jahr, in dem sie das erste Mal schwanger wurde mit 42, angeblich. Kann das hinkommen? 25? Bei ihr weiß man das nicht so genau mit den Jahren, ne? Aber auf jeden Fall wurde sie schwanger. So. Und sie war schon 42. Und dann war es eine ganz schwere Geburt und es wurde ein Kaiserschnitt gemacht. Frau Knef hatte die Angewohnheit, in späteren Jahren alles der Presse zu erzählen. Mhm. Sie hat also im Prinzip alles immer in Interviews erzählt, deswegen weiß ich das alles. Also, der Kaiserschnitt ging schief, das Kind kam halb tot raus und wurde erstmal 6 Monate in so einen Brutkasten gelegt. Währenddessen Mutter Knef ausblutete auf dem Operationstisch. Ach, Jesus. Und im Zuge der schiefgegangenen Operation musste also eine Ausschabung vorgenommen werden. Das heißt also alles raus, Eierstöcke, das hat sie auch später alles erzählt. Nein, das war in Folge der Geburt, 68. Und infolge dieser Ausschabungsgeschichte, in der sie sehr deutlich erzählt, wie sie mit einem offenen, eiternen Bauch im Krankenhaus lag und unglaubliche Schmerzen hatte, wurde sie morphiumsüchtig. Und in dieser Zeit, in der sie morphiumsüchtig wurde, hat sie aus Trotz "Für mich soll's rote Rosen regnen" geschrieben. Das ist die Geschichte, die ich jetzt rausgelesen habe. Ob es stimmt, man weiß es nicht so recht. Was sagst du, Paul?
Naja, also die Krankheitsgeschichte dieses Menschenkindes ist lang und sehr intensiv, beginnt mit dieser Kinderlähmung.
Und wir reden ja jetzt nur über diesen einen
und zieht sich dann im Prinzip, also das, was ich herausgelesen habe, diese Geburt war eine absolute Katastrophe. Sie war danach selber lange krank, dieses Kind war lange krank, es war auch lange nicht klar, ob dieses Kind überlebt oder nicht, und es war auch für ein paar Tage nicht klar, ob sie das schafft oder nicht.
Habe ich alles gerade erzählt.
Das, was ich immer verstanden habe, also zumindest ist das jetzt das, was ich recherchiert habe, aber das kann auch falsch sein, weil sie sich da selbst in Interviews auch manchmal widersprochen hat, sie hatte Brustkrebs und musste
fünf Jahre später,
Anfang der 70er Jahre, deswegen hat sie 75 dann auch das Buch über die Krebserkrankung geschrieben. Und ich habe das immer so verstanden, dass sie sich die Gebärmutter hat entfernen lassen müssen, weil die Chemotherapie und die Bestrahlung sie so beschädigt hatten, dass das dann irgendwann einfach nicht mehr ging.
Ach so, na gut, okay. Da gebe ich dir gerne die Credits, weil wann auch immer die Muschi da rausgeschnitten wurde, ist mir jetzt auch ja, ist doch so.
Die Königin des Mitgefühls.
Ja, also wirklich. Es geht doch jetzt eigentlich nur darum, dass die denn morphiumsüchtig wurde und dann angefangen hat zu schreiben, weil sie nichts anderes machen konnte und dass der Entzug schrecklich war.
Es gab immer mal wieder Gerüchte, die von der einen oder anderen Seite auch immer mal wieder dementiert worden sind, dass Madame mehr oder weniger über ein Jahrzehnt nach diesen schweren Operationen eine Abhängigkeit von Morphin entwickelt hat. Sagen wir mal so, wenn man das belegen möchte, kann man das mit bestimmten öffentlichen Äußerungen, bestimmten Aufnahmen von ihr, wenn man das Gegenteil belegen will, was sie hat das in die Zeit ihres Lebens nie zugegeben.
Doch, und zwar in dem Interview mit Elfriede Jelinek, das ich allen empfehlen möchte. Das ist eigentlich das einzige Interview, was richtig, richtig lustig ist und lang. Da haben sich zwei Frauen verstanden und sie erzählt alles in diesem Interview und das gibt es auch im Internet zu finden.
Wenn ich es finde, packe ich es in die Show.
Ja, das findest du sofort.
Super. Aber ohne Barbie jetzt noch weiter unterbrechen zu wollen, dass Jelinek sie interviewt hat, die damals eine Revoluzerin und eine linke feministische Heldin war, zeigt, welchen Respekt ihr andere Künstlerinnen entgegengebracht haben in der damaligen Zeit.
Absolut.
Der war nämlich groß und der ist auch immer noch sehr groß.
Ja, und ein letzter Satz auch dazu. In den 90er Jahren bei Biolek, da wurde sie angeboten, Ende der 90er Jahre als Talkgast Und wir haben alle gesagt, nee, also die nicht, weil die in jeder Talkshow auftrat. Die war in Riverboat, die war überall. Und
für Geld.
Für Geld, genau. Die hat davon gelebt. Und dann haben wir bei Biolek gesagt, nee, nein. Und er war ganz entsetzt eigentlich, weil er sagte, ihr glaubt es vielleicht heute nicht. Aber als ich versucht habe, sie zu kriegen für Bios Bahnhof, was in den 70ern die Sendung war, wo Sammy Davis Jr. ist gekommen und so, hat er sie nicht gekriegt, weil sie ausgebucht war bis zum Get-No. Also sie war so ein Riesenstar, dass er sie damals nicht gekriegt hat. Und jetzt 30 Jahre später, 20 Jahre später, wurde sie angeboten wie Sauerbier und keiner wollte sie mehr, weil sie überall war. Also ja, so das kann Leben das halt Leben so spielen. Ne?
Ja. Krass. Also eine Sache muss ich jetzt kurz noch nur weil wir es noch nicht erwähnt haben. Also sie war mit dem geschenkten Gaul dann auch ein knappes Jahr auf Lesereise rund um die Welt und hat auch in der Zeit viel PR gemacht. Das war 1971, was dazu führte, dass sie, als sie 1971 in New York war, am 2. New Yorker Pride überhaupt teilgenommen hat.
Oh, wie toll.
Sie ist auch 1990 in Königsburg aufgetreten.
Davon gibt es noch, ja, aber 1971 beim 2. New Yorker Pride, also da war Marsha P. Johnson noch.
Ja, ja.
Insofern, und das war keine riesige Demonstration, sondern sie hat explizit gesagt, das sind meine Fans, da will ich jetzt hin. Und
ich glaube, die waren guter Ally.
Also das war Zeit ihres Lebens, ein fantastischer Ally.
Ja, glaube ich auch.
Ally. Anyway.
Elli. E-L-L-I.
Genau, die Elli. die Seeräuber-Elli. Geht gut los hier. So, wir befinden uns am Ende ihres Lebens und Schaffens, was aber nicht heißt, dass ich schon fertig bin.
Wie am Ende? Wir sind in den 70ern.
Ihr seid in den 70ern.
Ach so, ich du bin bist schon in den 90ern.
Nee, ich bin in den 50ern. Nein, noch nicht mal.
Ich habe auch noch ein paar Geschichten. Krebs.
Ja, dann mach doch du mit dem Krebs weiter, bevor ich hier den Sack zumache.
Okay, ganz kurz, ganz kurz. Weil eine weitere super, super, super krasse Schicksalsnummer war, als sie Brustkrebs kriegte. Weil nicht nur die Krankheit an sich einen beutelt, sondern dann auch einen liebenden Ehemann zu haben, der in dem Moment, wo die linke Titte ab war, mit dem Geld abgehauen ist. Der hat sie also sitzen lassen nach der Krebsdiagnose und ist mit ihrem ganzen Geld weg. Das heißt, die hatte Krebs, die hatte eine Tochter mit instabiler Gesundheit und sie war alleine ohne Geld. Und das, ich sag jetzt mal Mitte der 70er Jahre oder was, ich weiß nicht genau wann.
Das war kurz vor Veröffentlichung des Buches, also so, er hat noch einen richtig miesen Vertrag für die internationalen Rechte des Buches ausgehandelt, weil er nicht daran geglaubt hat, dass es ein Erfolg wird. Und dann hat er sie sitzen lassen.
Und überleg also, dir mal, 75. Diese Brüche, also unser eins, ist ja jetzt auch schon mal gekündigt worden, hat einen neuen Job gekriegt und so und hat das als Bruch empfunden. Aber die Dimension der Brüche im Leben der Knef und dann die Kraft ohne Perspektive eigentlich aus schierem Willen weiterzumachen, was Neues zu machen, dann male ich jetzt eben und mache eine Ausstellung oder dann mache ich mit extra breit oder irgendwie also weiterzumachen.
Sagen wir mal, das, was Tina nach Eik gemacht hat, war eigentlich der Dauerzustand.
So, genau. Leben. Also nach Wahnsinnsbrüchen, die unser eins doch von den Hacken gefegt hätte. Unser eins hätte sich doch aufgegeben. Und also ich hätte doch nicht die Kraft mehr gehabt, das erste Mal vielleicht, das zweite Mal vielleicht, aber das dritte Mal nein. Jetzt ist aus, jetzt ist meine Kraft in, und die hat weitergemacht und deswegen ist sie auch in meinen Augen, natürlich war sie zum Schluss eine komische Alte, die mit diesen absurden Wimpern und mit
da wollen wir alle hin,
ne?
Lustigen Mützchen.
Ja, lustigen Mützchen in irgendwelchen Talkshows saß, aber diese Kraft ist etwas, wo wir uns alle nur verneigen können vor dieser Wahnsinnskraft und ich glaube, das erleben wir nicht mehr, solche Leute, weil da musst du diese Urerfahrung, einen Krieg zu überleben, das zu überleben, diese Bombennächte, das muss dir so eine Kraft geben, dass du die Nachkatastrophen auch überleben kannst, weil sie dir kleiner erscheinen, als wie sie uns erscheinen. Das glaube ich ganz bestimmt.
Ja, und so absurd das klingt, war vielleicht gut, dass die Typen immer mit dem Geld abgehauen sind und sie nicht nur einfach so am Sitzen lassen, weil so musste sie.
Sie wäre fauler gewesen, hätte sie selber gesagt.
Ja, sonst hätte sie in ihrem Leid zu Hause sitzen können und sich totsaufen können.
Naja, sie hat natürlich aber auch immer mal Punkte in ihrer Karriere gehabt, wo sie PR-mäßig schlecht beraten war. Hm. Also natürlich, irgendwie so Interviews zu geben, in denen ich sage, in denen man dann sagt,
unsympathisch.
Ich werde nie wieder einen Film drehen, außer für Geld. Die Formulierung war, glaube ich, außer ich werde durch Armut dazu gezwungen.
Aber sie hat auch nur, also lass uns bitte nicht über die späten Filme reden, das war ganz schlimm. Und ich möchte nur noch mal eins sagen, sie hat natürlich falsche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel die, als ich bei Spiegel TV gearbeitet habe, habe ich ja Hilde Knef für Spiegel TV Interview angefragt und die Zusage bekommen und habe dieses Interview vorbereitet und es war alles in trockenen Tüchern und irgendwann kommt der Stefan Aust und sagt, das machst du übrigens nicht, das macht jetzt der Karasek. Und ich war ja eine Null, ne? Ich war ja Mini, aber keiner hat sich für die Knef interessiert, nur dummerweise hatte sie dann irgendeinen runden Geburtstag, das war Mitte, Ende der 90er. Und dann haben die mir das weggenommen und der Idiot Karasek, dieser Fettsack.
Das ist das Interview, was man jetzt gucken kann.
Ja, genau. Fettsack, das schlechte, übrigens, langweilige Interview, wo sie nur über irgendwas redet, aber nicht über sich selber. Nur in einer Kulisse.
Die Lefzen und sabbert ein bisschen.
Ja, der ist jetzt tot, ein Glück. Also insofern muss ich nicht mehr richtig Rücksicht nehmen. Also der hat das denn an sich gerissen und weil der so eine große Nummer war beim Spiegel, gab es natürlich gar keine Diskussion, der hat das halt gekriegt. Ich habe ihm das sozusagen in die mundgerecht serviert. Und dass Hildegard Knef nicht gesagt hat, nein,
ich möchte aber mit der Tatjana.
Das nehme ich ihr natürlich über. Eine ganz falsche Entscheidung.
Aber hast in du der Karriere der Knef. Vorgespräche mit ihr geführt? Hast du mit ihr gesprochen?
Telefonisch.
Aber du hast mit ihr gesprochen?
Ja. Ach, aber toll. Ich habe auch mit Marika Röck gesprochen.
Ja,
aber
das interessiert mich ja nicht. Wie war Hilde?
Die war rotzig. Die war rotzig und kurz angebunden und hat gesagt, dann und dann machen wir das da und da und das war dann so. Ja.
Okay, aber du hast keine Vorgespräche, keine lang mit ihr geführt?
Keine inhaltlichen. Nee, schade. Es ging nur um die Organisation.
Schade.
Und dann hat er mir das alles weggenommen.
Ja.
Ja, also habe ich keinen Eindruck hinterlassen.
Die Leiden der Tatjana B.
Ja, das muss man auch mal gesagt.
Wolltest du noch sagen? What could have been. Du hast den deutschen Whatever Happened to Baby Jane hast du erfunden.
Ich habe so viel erfunden.
Ja.
Kerkeling hast du erfunden. Seine Pilgerreise.
Du hast Kerkeling erfunden?
Ja, ich habe, und dann bin ich mal weg, oder wie das heißt? Ich war beim Vorgespräch von Harpe Kerkeling für Sandra Maischberger Sendung. Kerkeling ist ein unsympathischer, humorloser Mann, muss man sagen. Der ist nur lustig in der Rolle. Und der erzählt mir irgendeinen Scheiß eine Stunde lang. Und ich sage, nein, für diese Sendung neu, Menschen bei Maischberger, musst du mehr liefern. Da muss irgendeine Geschichte kommen, die du noch nicht woanders erzählt hast. Na gut, dann schenke ich Sandra die Geschichte meiner Pilgerreise. Und ich so, oh, schnarch, Pilgerreise. Ich so, ja, wenn du sonst nichts hast. Ja gut, dann erzähle ich die. Und dann hat er die erzählt und hat daraufhin den Buchvertrag gekriegt und alles. Aber hätte ich nicht insistiert, er das nicht erzählt.
Nie stattgefunden.
Habe ich Geld dafür gekriegt?
Haben wir das jetzt auch genannt?
Tatjana, zweite Geschichte, ich bin gerade dabei, die Weiße Maasai. Die Weiße Maasai wollte niemand hören.
Warum nur?
Die Weiße Maasai ist nur durch meine Impertinenz in die Sendung gekommen und dadurch das Buch und dadurch der Erfolg. Habe ich einen Pfennig dafür gesehen? Nein.
Wie ist es denn mit der Wanderhure? Bist du da auch schuld?
Nein, das ist ja
Privatfernsehen. So was mache ich nicht. Das ist mir viel zu primitiv.
Wie gut, dass das Fernsehen noch kam. Wenn du jetzt einfach mit dem Satz, dass es ja privat geendet hättest, hättest du auch sehr schön gefunden.
So.
Meine Biografie erzähle ich doch nicht für Geld.
Nein. Bevor das hier weiter eskaliert und nach unten fällt, mache ich den Sack mal zu. Wortwörtlich. Sie hat dann nach langem Leiden im Mai 2001 einen Lungenkollaps gehabt mit Nieren- und Leberversagen nach einer kurzen Lungenentzündung und lag danach tatsächlich wochenlang im Koma hier im Wannsee in der Behring Lungenklinik.
Oh Gott,
die
Arme.
Dann mussten sie ihr die halbe Lunge rausnehmen. Sie ist dann seitdem immer nur noch mit einem Sauerstoffgerät, war sie unterwegs, weil es anders gar nicht mehr ging.
Sie hat geraucht wie ein Schlot.
Wie ein Schlot, ne? Bis zum Schluss, natürlich. Das hat sie erst nicht interessiert. Ihre letzte Veröffentlichung ist eine echt schlechte, muss ich sagen. Also das letzte Album hat Tim Brönner gemacht, das war okay. Ja. Nee, das Rammstein-Ding. Das Rammstein-Ding. Furchtbar.
Was meinst du jetzt?
Engel. Sie hat ein Rammstein-Cover gemacht.
Ach so.
Mit Rammstein zusammen. Ist ihre letzte Veröffentlichung im Juli 2001. Und ich meine, Engel ist ein guter Song, ne? Wenn man Rammstein hören mag, wenn man das kann. Ich mag das. Also ich bin kein Fan der Jungs, aber ich mag die Musik. So. Gut zum Sport, gut zum Spazierengehen. Und das ist ihr letztes Ding und da ist alles weg, ne? Alles, was sie vorher hatte, dieser Schmelz, das Interpretationstalent, alles ist nur eine alte Frau, die mit schwacher Stimme.
Naja, wie Zara Leander.
Furchtbar. Ja, aber dieses, also das Till Brönner Album hat mich damals sehr gut.
Ja,
mich
auch. Ist gut.
Weil das Till Brönner Album ist, da ist als letztes Lied meine Lieblingsversion von Für mich soll's rote Rosen regnen drauf. Da singt eine alte Frau zu einem Piano, aber da ist auch wirklich in diesem, sie kann eigentlich nicht mehr wirklich singen. Und da ist aber so viel Ausdruck und Herzschmerz und Lebensweisheit, dass man denkt, ja, genau so muss man das machen.
Mhm. Ja. Nee, der, also Brönner war gut für Händen. Sie als Produzent. Ja.
Extra breit auch. Das war eine super Nummer.
Ja.
Muss man sagen.
Ja, da ist sie, ich meine, das hat sie gerne gemacht, eben sich entweder alte Songs neu interpretieren lassen von neuen Produzenten, um nochmal Tantien einzuheimsen.
Ja, aber.
Und bitte. Aber auch mit der Jugend irgendwie in Kontakt zu bleiben. Mit Extra breit hat das auf jeden Fall funktioniert.
Absolut.
Ne, die waren ja groß damals, Flieger, grüß mir die Sonne und so. Und da, ja, passte gut. Da hat sie auch ein lustiges Mützchen an einem Video. Das war Juli 2001, dann hat sie im Dezember, hat sie dann den Ehrenbambi bekommen nochmal, also den Todesbambi quasi, weil alle wussten, es geht rapide zu Ende. Sie war dann 2002 am 17.01. letzter TV-Auftritt bei
Johannes B. Kerner.
Ja,
schrecklich.
Also den habe ich auch lange nicht gedacht.
Oh nee, mit Recht.
Ugh.
Schleimer.
Ich habe mal mit dem gearbeitet und dann hat er braune Wimperntusche drauf bekommen. Auf jeden Fall sagte, mach mal nicht so viel, dann sehe ich andersrum aus. Und ich dachte so,
okay, ja.
Love you, super. Und da sagte sie schon, bei dem Auftritt sagte sie, ich habe gar keine Lust mehr immer zu kämpfen. Ich bin eigentlich fertig, ich habe keinen Bock mehr, mich aufzulehnen. So. Und da, also ne, wenn jemand sowas sagt, weißt du auch, sag es bald zu. Und 14 Tage später tatsächlich wird sie bewusstlos eingeliefert und stirbt dann am 1.2.2002.
So lange waren die noch im Koma?
Naja.
Ja.
Also wieso Koma?
Schrecklich. Oder am Sterben. Oder wie lange war zwischen Tod und Kerner?
14 Tage.
Ach so, 14 Tage nur. Okay. Das geht.
Nein, es gibt noch, also das hat mich jetzt bei der Recherche relativ unangenehm berührt. Kerner hat ein Nachfolgeinterview dazu gemacht. Nämlich ein Jahr später.
Wo er über sie spricht?
Mit der Tochter. Mit ihrem Ehemann.
Mit
Paul von Schell.
Der war ja
und auch wo er sich explizit sagen lässt, wie das so war, neben der halbtoten Frau Knef aufzuwachen und so.
Are you serious?
Ja, der Schell hat auch alles zu Gast gemacht.
Das ist so, wo ich dann denke, wirklich? Irgendwie, du weidest das jetzt hier noch so richtig aus, das ist ja widerlich.
Ja, widerlich. Aber gut, so sind sie halt. Ja. Ne?
Die Beisetzung, also sie ist hier in Berlin, war die im Kaiser Wilhelm, in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, war so ein bisschen Staatsakt, ne, so ein kleiner. Also Klaus Hovereit hat gesprochen, musikalische Umrahmung durch Kai Rautenberg, ihren langjährigen Pianisten, und Till Brönner. Und ist dann im Waldfriedhof in Berlin-Zehlendorf, ist sie in einem Ehrengrab des Senats von Berlin
immerhin
beigesetzt worden, genau. Trauerfeier und Beerdigung wurden in der ARD ausgestrahlt. Hübsch. Was bleibt für mich, ist tatsächlich ein musikalisches Werk, das die Zeit so überdauert. Ich habe es vorhin schon gesagt, jedes Mal, wenn ich da wieder neu eintauche, ich entdecke neue Sachen, ich fühle mich irrsinnig inspiriert. Ich bin in awe vor ihrem Talent als Schreiberin, aber auch als Interpretin. Ich finde es schön, dass man auch sieht, dass sie immer wieder neue Leute auch inspiriert, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Hans Nieswand, den, weiß nicht, ob ihr den kennt, aus Köln, der hat Whirlpool Productions mit, also ne, vom Disco to Disco und so, die Nummer. Der hat 2012 ein Remix-Album von Knef-Songs rausgebracht. Da kann man viele auch echt noch gut hören, obwohl das jetzt auch schon 10 Jahre her ist. Es gibt ganz schlimme Dinge auch, wie das Für-Hilda-Album, kennt ihr das?
Ich finde nicht, ich find nicht alles auf dem Für-Hilda.
Also nein,
irgendwie
es gibt ein oder
das,
zwei
Nummern, die okay sind. Was die Jungs machen, also Johannes Oerding macht eine sehr schöne Nummer. Irgendwie
Sammy Deluxe.
Was Sammy Deluxe da macht, schon beim ersten Mal hören, dachte ich, ich hole mir jetzt einen Baseballschläger und schlage dich zusammen.
Sauer. Cosma Schieber Hagen auch. Girl,
oh Gott,
just shut up.
Die soll man gar nicht singen.
Und mir ist aufgefallen beim Hören jetzt, ich kann mir, das kam mir gestern auf dem Weg, beim Laufen, habe ich gehört und habe mir gedacht, es ist absurd. Sie hat ja was Liedermacherisches zwischendrin auch. Ich kann mir fast alle ihrer philosophischeren, getrageneren Songs mit Konstantin Weckers Stimme vorstellen.
Ja.
Jetzt mach die hier Musik an, kannst du mal aufhören?
Die Schulz recherchieren.
Aber seriously, genau. Was ich noch sagen wollte, aber seriously, mach das mal. Hör dir mal einen Knef-Song an, stell dir vor Konstantin Wecker.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Funktioniert 1:1, ist perfekt.
Ja.
Ja. Also ich ziehe den Hut vor ihr. Ich habe viele schöne Momente dank Hilde erlebt. Und ich bin immer wieder hingerissen. Bei Marlene hatte ich das zum Beispiel nicht. Ne? Marlene toucht mich musikalisch überhaupt nicht.
Oh, Null. Illusions ist so schön.
Weil, also eine besoffene Alte, die halt irgendwie,
ja,
nee, doch, ist nicht meins. Bei Hilde habe ich das halt, da habe ich nie Mitleid, sondern bei Hilde bin ich ganz.
Ja, ja, Hilde hat mehr Tiefe.
Angefasst.
Ja.
Die fasst also, mich wirklich ja, an. Also, ich habe Ehrfurcht.
Dietrich hat auch nie selber Talent geschrieben. Ja.
Nee. Also, ich habe 2 Lieblings-Hilde-Platten.
Das wollten wir noch machen.
Stimmt. Also die Originalplatte, die ich am liebsten mag, ganz einfach, weil das auch mit ihr größter Erfolg war, ist Halt mich fest. Weil mhm, da einfach, da sind die 6, 7 großen Kracher drauf. Aber auch die, wo du dann begreifst, was die Frau eigentlich musikalisch kann. Also ja, die ersten beiden Lieder sind für mich so zu Rosenregnen und von nun an ging's bergab.
Das ist so lustig, ne? So lustig. Ja. Also wie toll der Humor ist.
Ja. Meine beiden Lieblingslieder auf der Platte sind aber andere, nämlich Ich zieh mich an und langsam aus, mhm, also das Stripper-Lied, mhm, und Na und, mhm, weil das beides so feministische, freche, mhm, lustige Texte sind und weil das musikalisch echt der Hammer ist.
Ist aber
weil,
fast alles bei ihr ist musikalisch.
Weil, also ja, aber was die Frau ja, da, also wir machen mal eine Bebop-Nummer, wir machen mal eine Jazz-Nummer, ja, dann machen wir ein bisschen Bossa Nova zwischendurch, ja, und so, das ist alles so arrangiert, dass du das heute noch problemlos hören, absolut, kannst. Und das dieselbe Intensität hat wie eine gute Aufnahme von Herr Greco oder so. Also das steht da alles musikalisch, mhm, noch. Und das andere Album, was ich sehr gerne mag, aber weil mich das damals auch sehr angefasst hat, sind die Reform Sessions. Mhm. Da hat die absolute Avantgarde der deutschen elektronischen Musik, das war 2002, nach ihrem Tod beschlossen, wir remixen das jetzt mal alles. Und da ist eine Version von Ich liebe euch drauf. Mhm. Also der Text geht.
Das ist alles so ein bisschen Kruder und Dorfmeister.
Ne? Ich liebe euch, die mit den grausen, ja, Gedanken. Ja. Das ist gleichzeitig so traurig.
Gleichzeitig, das finde ich schön.
So traurig und so tiefsinnig, mhm, und so ganz das, was sie gemacht hätte, hätte sie noch gelebt und hätte sie das noch gebracht. Und dass sich Leute, obwohl Madame ja jetzt seit 20 Jahren tot ist, also es könnte ja dann auch irgendwann mal gut sein.
Nee.
Aber
die so Bühnen sind voll
mit Musikstücken. Aber musikalisch wird sich immer weiter, mhm, mit ihr beschäftigt, ja, und sich, mhm, mit diesem Werk auseinandergesetzt. Es gibt auch
man kann echt mal gut auch Tim Fischer, ne?
Ich weiß, nein, es gibt auch
irgendwie. Tim Fischer singt Knef ist großartig.
Tim, ja, Fischer singt Knef
ist großartig. Viele gute Programme.
Aber ja, es geht mir jetzt vor allem, also selbst Leute wie Clueso oder Judith Holofernes, also die ganz großen Nummern im deutschen Popgeschäft, wenn du die auf Hildegard Knef ansprichst, fangen alle an zu strahlen und, mhm, zu erzählen, wie sehr sie die Knef lieben, ja, und packen 500 Geschichten aus ihrer Kindheit und aus.
Das ist auch schön.
Und so soll das auch sein, ja, aber das heißt auch, dass dieses Werk da steht jetzt seit 20 Jahren, seit, ja, ihrem Tod, aber wahrscheinlich auch noch die nächsten 50.
Denke ich.
Weil, hoffen wir es. Was eine Schande ist, wir haben zur Vorbereitung normalerweise, ne, wenn wir Diven-Folgen machen, über eine einzelne Person, finden wir ein Füllhorn von Dokus über diese Person, die wir uns alle im Vorfeld angucken können und hier was mitnehmen, da was mitnehmen und so. Du findest nichts über die Knef. Du findest Einzelinterviews. Wenig, ja. Einzelinterviews. Du findest keine gescheite Doku.
So, hier
ich hoffe, das ändert sich jetzt zum Geburtstag, zum sich Jährenden.
Also dieses Jahr ist der 20. Todestag.
Todestag.
Aber sie haben noch 3 Jahre, um zu ihrem 100. Geburtstag was Anständiges auf die Beine zu stellen. Hier ist meine Aufforderung, ganz einfach, weil wir gerade bei Jelinek waren, der meiner Meinung nach ein mitbester Dokumentarfilm des gesamten Jahres, war auch ein großer Kritiker und Kinoerfolg in Deutschland und vor allem in Österreich, ist von Claudia Müller, einer fantastischen Dokumentarfilmerin, und heißt Elfriede Jelinek. Ich glaube, entweder der Sprache Sporen geben oder so ähnlich. Egal, Google Claudia Müller und Elfriede Jelinek, läuft auch gerade noch in vielen Kinos, ist wirklich sehenswert, ist ein großartiger Film über eine großartige Künstlerin. Ich glaube, Claudia, wenn du dich trauen würdest, einen Film über die Knef zu machen, der einen ähnlichen künstlerischen und inhaltlichen Ansatz hat wie der über die Jelinek, wäre uns das allen eine große Freude und wir wären sehr dankbar, weil es gibt wirklich keinen anständigen.
Hörst du Claudia? Claudia hört uns ja natürlich
mach mal
zu.
Insofern,
ja, Claudia hört uns
liebe
zu.
Liebe Claudia.
Ja. Claudia hört uns zu.
Trau dich.
Claudia gut. Gehört dazu.
Claudia, auch eine Freundin von mir ist, es kann also durchaus sein, also, dass sie das hört.
Ran.
Also mach das mal, das lohnt sich, glaube ich, auch. Ja.
Und dann erzähle ich, was sie mir wirklich am Telefon gesagt hat.
So, was ich
du erzählst uns jetzt nochmal schnell deine Lieblingssongs. Was, warte mal kurz, nur um das abzuschließen, was ich noch kurz, weil du ja die Spotify-Playlist schon erwähnt hast, sagen wollte, es gibt beide Bücher, nämlich den Gaul und das Urteil, auf Spotify umsonst zum Hören. Man muss das also nicht kaufen, also sondern man kann das einfach genießen.
Selber lesen macht Spaß, würde ich dazu sagen. Aber selber ihr seid lesen, ja die Generation Hörbuch.
Selber, so lesen, Film, selber lesen macht Spaß, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Leute, die uns beim Babbeln zuhören, auch einer genialen Schriftstellerin gerne beim Reden zuhören.
Ach, hat sie es selber aufgelesen?
Das hat sie beides selber eingelesen.
Eingelesen.
Also, dann findet Tatjana das auch.
Ja, dann finde ich das auch toll.
Aisha nochmal gerettet.
Und mein Lieblingslied habe ich schon gesagt. Und der schlimmste Film, den ihr nie sehen dürft, ist Fedora. Das haben wir noch vergessen zu sagen.
Fedora haben wir in einer Katastrophenfilmfolge schon gesprochen.
Genau, ein Horrorfilm. Und Fedora ist nur deswegen lustig, weil sie da ja so ein entstelltes Gesicht hat. Und danach, nach den Dreharbeiten, hat sie sich liften lassen mit 53 Jahren. Aber so richtig. Richtig, also da sah die danach aus. Ein Verkehrsunfall ist schön dagegen. Und sie hat als Entschuldigung sozusagen, weil sie natürlich von der Presse sich, ups, hat fotografieren lassen mit den OP-Narben und noch frisches Blut im Gesicht und so weiter. Und dann hat sie gesagt, nein, das lag ja nur daran, dass sie bei Fedora musste sie eine Silikonmaske tragen und darunter ist ihre Haut verrückt geworden. Und das, diese Haut ist so verrückt gespielt, dass der Arzt gesagt hat, das muss man wegschneiden, da nützt keine Creme, jetzt muss man schneiden. Und das genau. war der Grund für das Facelift.
Die lügt sich auch schön in die Tasche. Und nicht, dass sie zeitgleich einen 25 Jahre jüngeren Mann oder so hat.
Natürlich nicht, natürlich nicht.
Lass sie doch, ist doch
ich lasse sie. Wir lieben sie, wir lügen noch viel schlimmer als du, liebe Hilde. Insofern, schönen Geburtstag. Tschüss.
So, du fehlst uns.
Ein bisschen, solche Leute fehlen.
Solche fehlen.
Und also wirklich,
aber was, wir werden in das Alter kommen,
wo
wir
das Talent.
Ja.
Was für ein Talent, was für eine Künstlerin. Ja. Großer Hofknitz von uns allen mit gezogenem Hütchen und Perücke. Ja.
Und an jeden 15-Jährigen da draußen, der uns zuhört und der jetzt vielleicht lauter Dinge gehört hat, die er noch nicht wusste.
Google it.
Mit Frau Knef kann man sich mal einen Monat lang beschäftigen und ist danach ein besserer Mensch. Versprochen.
Ja. Und da, ne, Mutti Bärbel immer sehr gerne sehr umfassende Shownotes macht. Auch da wird sehr viel drin sein. Wie gesagt, die Spotify-Playlist und Interviews und. Und das könnt ihr euch alles zu Gemüte führen und uns gerne 5-Sterne-Bewertungen dalassen bei Apple Podcast
und
bei
Spotify. Und uns natürlich teilen, damit
wir weiterhin.
Und uns folgen.
Und uns teilen.
Und
unseren Merch kaufen. Und überhaupt.
Und in Afrika, Namibia, da werden wir ja gehört, aber ich möchte jetzt auch im Kongo gehört werden und in Mosambik. Ach, da werden wir auch gehört übrigens. Aber das kam nicht in der Spotify-Bestliste.
Nee. Wahrscheinlich sind es da noch
nur
weniger
eine
Menschen.
Person, die ich kenne.
So, in diesem,
super.
Tschüss. In diesem Sinne, 1 und 2, das macht 3. Auf Wiedergehört.